Wissenschaft und Aufarbeitung ist diese Podiumsdiskussion überschrieben, in der Knappheit mit vielen Assoziationen sicherlich verbunden. Wir haben heute hochinteressante Gesprächspartner, die sich diesem Thema aus höchst unterschiedlichen Perspektiven widmen werden. Und wir werden dann schauen, nachdem wir diese Perspektiven eingenommen haben, wie wir das hier auf dem Podium dann auch zusammenbinden. Hier auf dem Podium sitzt Professor Thomas Groß-Bölting. Er forscht und lehrt an der Universität Münster. Und er vertritt praktisch diejenigen, die in die Akten und in die Bücher gucken und dann dicke Bücher schreiben. Irmgard Zündorf, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für zeithistorische Forschung, ist selbst Historikerin, unter anderem Historikerin. Sie ist hier aber vor allen Dingen als Koordinatorin und als einer der Protagonisten des Public History Lehrstudiengangs an der Freien Universität. Ein Masterstudiengang für Historiker. Und sie sorgt dafür, dass Historiker anschlussfähig eben dem, wie heißt die Anschlussverwendung nach dem Studium sind, also in Gedenkstätten und Museen. Bodo von Borries, Historiker und Geschichtsdidaktiker, ist derjenige, der in die Köpfe derer guckt, auf die Aufarbeiter all ihre Hoffnungen richten, nämlich die nachfolgende Generation, und er guckt, was da eigentlich ankommt. Und da wird es uns sicherlich einiges darüber sagen, ob die Methoden, mit denen wir hoffen, dort anzukommen, geeignet sind und was wir überhaupt erwarten können. Schließlich ist Professor Sibylle Frank eine Stadtsoziologin, die sich vorhin schon leidenschaftlich dagegen gewehrt hatte, dem Stadtmarketing zugerechnet zu werden, aber die sich wissenschaftlich mit dem Stadtmarketing beschäftigt und die eine bahnbrechende Studie vorgelegt hat, nämlich über das Terrain, was hier angrenzend ist, unter dem Titel der Mauer um die Wette gedenken, die Formation einer Heritage-Industrie am Berliner Checkpoint Charlie. Ich will jetzt bei Ihnen die Ausnahme machen und irgendeine Publikation auch tatsächlich erwähnen, weil der Bezug so nahe ist. Sie sehen, wir haben sehr, sehr unterschiedliche Perspektiven. Frau Frank vertritt jetzt, zumindest Kraft meiner Wassersuppe als Moderator der Runde, den Blick auf die Wissenschaft, die auch eine Beratungskompetenz bietet, für Städte historische Ressourcen nutzbar zu machen. Und sie schaut, wie historische Ressourcen in Städten zur Identität, aber vielleicht auch für Tourismus etc. verwendet werden kann. Vier völlig unterschiedliche Perspektiven, die auch erstmal in ihrer Unterschiedlichkeit nebeneinander stehen sollen. Und ich möchte mit Thomas Groß-Bölting beginnen, der Jahrgang 1969 ist, also zu dem Zeitpunkt, als die Rolling Stones vermeintlich hätten auf dem Springer-Hochhaus spielen sollen, ist er zur Welt gekommen, und er ist im Prinzip Wissenschaftler und Zeitzeuge nämlich auch der DDR-Forschung nach 1990. Wir haben so manchen Abend in einem Keller im fernen Saarland verbracht, als es noch eine sehr vitale, sehr, sehr kontroverse DDR-Forschungslandschaft gab, die sich da alljährlich in der Europäischen Akademie getroffen hat. Wer praktisch als junger Nachwuchswissenschaftler in den 90er Jahren unterwegs, hat dann unter anderem promoviert zum Thema Bürgerlichkeit und Entbürgerlichung in der DDR, hat dann zu einem ganz anderen Thema habilitiert, war kurze Zeit Leiter der Abteilung Bildung und Forschung bei der Stasi-Unterlagenbehörde und ist jetzt seit einiger Zeit an der Universität. Und wir haben heute Morgen in dem Vortrag von Richard Schröder und in dem nachfolgenden Podiumsgespräch so ein bisschen anklingen gehört, dass die DDR jetzt eigentlich im Wesentlichen erforscht ist. Hier noch ein bisschen nachsteuern zum Thema 1990, da noch ein bisschen DDR-Wirtschaft, Alltag wäre sicherlich zu machen, aber dann können wir die Sache dann doch abschließen. Ist das auch deine Wahrnehmung als ein Protagonist dieser Forschung?
Ulrich, schönen Dank für die freundliche Einführung und für die Frage. Wir haben damit natürlich ein ganz prinzipielles Problem, dass Geschichte eben nicht abgeschlossen sein kann, sondern aus den jeweiligen Problem- und Fragehorizonten derjenigen, die diese Akten neu befragen, sozusagen auch neue Probleme und Fragestellungen aufgeworfen werden. Das ist jetzt aber eine Antwort, die sozusagen so allgemein ist, dass sie fast banal bleibt. Und ich habe während der Diskussionen, die wir bislang geführt haben, so ein wenig überlegt, was kann eigentlich die Rolle unseres letzten Podiums hier sein? Und als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler definieren wir uns ja besonders darüber, dass wir eben frei sind in unserem Wirken und keinen politischen oder sonstigen Zwängen unterliegen. Und dann sollte man vielleicht versuchen, jetzt hier die Runde der Hofnarren und Hofnärrinnen sozusagen zu etablieren, nämlich diejenigen, die nochmal etwas deutlicher, vielleicht etwas einfacher, vielleicht etwas weniger wohlgesetzt, einige ja ein wenig Wasser in den Wein schütten können, um sozusagen den großen Konsens, den wir im ersten Podium ja erlebt haben, doch etwas zu stören. Die große Zeit der DDR-Forschung ist vorbei. Egal, ob man das nun erkenntnistheoretisch auch anders wenden könnte, ja oder nein. An den bundesdeutschen Universitäten, und da schaue ich jetzt weniger auf TU, HU und FU, also auf die drei Berliner Universitäten, an denen sich bestimmte Forschungsschwerpunkte noch etabliert haben und aufgrund der institutionellen Festigkeit solcher Organisationen noch bleiben werden, ist das Thema selbst in der Forschung allenfalls noch ein Thema unter vielen und wird von denjenigen, die es bearbeitet, vor allen Dingen unter vergleichender Perspektive angeschaut. Diktaturvergleichende Perspektive, die hochmoderne, die Zeit ab den 70er Jahren in Osteuropa, in Westeuropa, das sind die Themen, die im Moment funzen, die sozusagen den wissenschaftlichen Nachwuchs auch anregen. Und ich will das Problem einmal etwas weiterspinnen und da kann ich dann tatsächlich Wasser in den Wein kippen. Wir sind diejenigen, die die Geschichtslehrer und Geschichtslehrerinnen der Zukunft ausbilden. Also die Themen, die bei uns nicht verhandelt werden an der Universität, die kommen in der Schule anders vor als die Themen, die sozusagen von uns intensiv vorbereitet werden entsprechend. Herr von Borries ist derjenige, der diesen Zusammenhang viel besser beschreiben kann als ich. Ich will nur davor allgemein warnen, dass sozusagen mit der Unattraktivität dieses Forschungsthemas im Prinzip auch eine gewisse Quelle der Weitergabe dieser Informationen und des Nachdenkens über DDR versiegt. Ist die DDR-Geschichte an sich nicht interessant? Nein. Aber es gibt wahrscheinlich auch einen gewissen Reflex, der viele professionelle Zeithistorikerinnen und Zeithistoriker etwas zurückschrecken lässt. Und das ist die intensive Umarmung der DDR-Geschichte durch, und dann wären wir bei dem zweiten Thema, was uns ja auch beschäftigt, nämlich Geschichte als Instrument, die intensive Umarmung durch die historisch-politische Bildung, durch die Gedenkstättenlandschaft, durch die Erinnerungspolitiker unterschiedlichster Couleur. Und ich denke, dass eine der wichtigsten Gesprächsfäden, die wir aufnehmen müssen, genau das wäre: Wie lässt sich auf der einen Seite eine Geschichtspolitik, dass Geschichte immer instrumentalisiert wird, ist völlig klar und sie wird auch legitim instrumentalisiert in gewisser Weise. Auf der einen Seite, wie kann das gestaltet werden und wie kann das in Zusammenhang gebracht werden mit einem attraktiven, einem neuen, einem offenen, einem bunten Fragen nach dem Sinn von Geschichte, nach dem Charakter von Geschichte und so weiter und so fort. Und die Rolle dieses Podiums ist ein anderes und trotzdem will ich mich mit einer kurzen Bemerkung noch in die Diskussion von eben einmischen. Der Campus der Demokratie, mir liegt das schwer im Magen. Wenn wir sozusagen ein Projekt beginnen mit einer Falschetikettierung, aber das grenzt wirklich an Geschichtsklitterung. Das ist böser formuliert, als es jetzt vielleicht ankommen mag. Wenn ich sozusagen das versuche, dann werde ich etwas erleben, dass wir vielleicht in der Diskussionslandschaft heute eine Verständigung darüber erzielen werden, was wir hinter diesem Begriff verstehen, aber dass spätestens in 10, 15, 20 Jahren diese Verständigung nicht mehr da ist und dass letztlich inhaltsleer bleibt, das Etikett, was wir dann auf die Veranstaltung, die gute Gründe hat, sozusagen das zusammenzuführen und so weiter und so fort, das Etikett, was wir dann geklebt haben, wird dann letztlich nicht mehr ankommen. Und das wäre für mich ein Beispiel dafür, dass wir Formen von Ritualisierung, von Ikonisierung, also sozusagen wir erheben etwas zu einem besonderen, ja, besonders tollen Zustand, machen das auch weniger diskursiv, weniger offen, indem wir es fest erklären, wo wir sozusagen eben die Attraktivität von Geschichte eher einschränken und auch die Beschäftigung damit eher nicht anregen, sondern eher zurückgehen lassen.
Die Abwendung der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer von der DDR-Geschichte aufgrund der des Umarmungsdrucks der Geschichtspolitiker. Es ist sicherlich eine Erklärung. Jürgen Kocker hatte ja 2003 von so einer Verinselung gesprochen, die ja auch ein bisschen eine selbstorganisierte Verinselung gewesen ist. Die DDR-Forschung war ja vor 1989 im Westen und nach 1990 in Gesamtdeutschland durch ein Übermaß an Ressourcen geprägt. Also jeder, der forschen wollte und auf dem Feld irgendwie seinen Namen ordentlich schreiben konnte, hatte berechtigte Chancen, auch Gelder zu bekommen. Das war vor allen Dingen in den 90er Jahren so. Und da war das ja auch noch verhältnismäßig stark auch in der universitären Forschungslandschaft drin gewesen. Als diese Finanzierung weggebrochen war, dann brach auch plötzlich die das Interesse weg. Gibt es da auch einen Zusammenhang mit diesen großen Forschungszentren, die da in den 1990er Jahren sich etabliert haben? Zentrum für zeithistorische Forschung, Hannah-Arendt-Institut, also Bildung und Forschung, Abteilung Bildung und Forschung, Militärgeschichtliches Forschungsamt, Forschungsverbund SED-Stadt. Also haben diese Tanker, die da zeitweilig sehr stark auf dem Feld tätig waren, dazu beigetragen, dass praktisch die universitäre Forschung ausgetrocknet ist?
Das glaube ich nicht. Ich würde auch die Geschichte sozusagen der Förderung der DDR-Forschung etwas anders erzählen. Es gibt ja nach 1990 tatsächlich auch einen Boom von Förderung. Also die 90er Jahre sind genau von dem Zustand geprägt, den du vor 1989 beschrieben hast. Also auch da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Es ist allerdings nicht gelungen, diese Fragestellung in etwas breitere Kontexte zu bringen. Wir haben ja sozusagen die Verinselung der DDR-Interpretation als Stasi-Staat, findet in gewisser Weise ihre Fortsetzung in der Forschungslandschaft. Ich habe selber 2-3 Jahre Stasi-Forschung mit betrieben, mit organisiert, deswegen darf ich das auch so selbstkritisch sagen. Also die Stasi-Forschung als Geheimdienstforschung muss sozusagen sehr viel breiter eingebettet werden. Und ich hätte mir beispielsweise, um auch einen ganz kurzen aktuellen Schwenk zu machen, auch gewünscht, dass beispielsweise in der Debatte um die NSA-Affäre tatsächlich auch die Stasi-Forscherin, der Bundesbeauftragte beispielsweise, sehr viel offensiver über dieses Thema gesprochen hätten. Es hat eine ganze Reihe von Vergleichen gegeben, die NSA als die Stasi der Vereinigten Staaten und so weiter und so fort. Und das wäre tatsächlich für mich ein sehr aktueller und sehr produktiver, hätte ein sehr produktiver Anlass sein können, wie man denn eben entsprechend diese Stasi-Forschung und ihre Ergebnisse nochmal in die Öffentlichkeit bringt und tatsächlich in einen sinnstiftenden Zusammenhang, der ganz aktuelle Gegenwartsbezüge auch entsprechend hat. Ich glaube nicht, dass es nur eine Frage, um nochmal auf die Forschung zurückzukommen, nicht nur eine Frage der Förderung und der Finanzen, der Fleischtöpfe ist, die dahingestellt werden, sondern es ist eben tatsächlich auch ein inhaltliches Problem, inwieweit wird die DDR-Geschichte als ein attraktives Feld empfunden, wo junge, wissbegierige Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich auch engagieren mögen. Mhm. Und da haben wir, glaube ich, eher eine Fehlentwicklung als einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft.
Eine Überlegung war ja auch von Kocka gewesen, dass das Übermaß an Ressourcen die DDR-Forschung ein Stück weit auch faul gemacht hatte, nach Anschlüssen außerhalb diesem doch sehr wohl situierten Gebiet zu suchen. Ne? Und man natürlich auch dann wechselseitig sich ignorierte, die in Anführungszeichen richtige Forschung und diejenigen, die sich dann eben mit DDR-Geschichte beschäftigen. Irmgard Zürndorf, du bist Historikerin, hast Politologie studiert, Soziologie an der Ruhr-Universität Bochum, hast vergleichend geforscht zum Nationalsozialismus, DDR und Bundesrepublik, ganz außergewöhnlich. Das wird immer eingefordert, aber selten gemacht. So habe ich es zumindest aufgeschrieben. Preisbildung und Lebensstandard in Deutschland unter den Bedingungen von Diktatur und Demokratie.
Ja, aber ich habe nur die Bundesrepublik angeschaut. Aber es war innerhalb eines Vergleichsprojekts, aber jemand anders, die Kollegin hat über die DDR geforscht und ein Dritter über den Nationalsozialismus.
Dann hast du zumindest einen vergleichenden Diskurs geführt, ja, wenn ich mich schon nicht richtig vorbereitet habe. Du hast rund um den 20. Jahrestag der Friedlichen Revolution 2009, in den Jahren davor schon und danach, am Zentrum für zeithistorische Forschung ein Stück weit, zusammen auch sicherlich mit Hans-Hermann Hertle, diesen Bereich Vermittlung von Geschichtswissenschaft in die Öffentlichkeit, so eine Schnittstelle wahrgenommen, angesiedelt bei Martin Sabro auch, und dann diesen Studiengang Public History mit aufgebaut. Inwieweit sind wir in so einer Situation, wo junge Nachwuchswissenschaftlerinnen, junge Historikerinnen und Historiker praktisch nach so einem Grundstudium, nach diesem BA-Studium jetzt schon ganz stark darauf gedrillt werden, sich zu überlegen, was mache ich denn mit diesem nichtsnutzigen Studium? Und dann studiert man nicht mehr weiter Geschichtswissenschaft, sondern dann studiert man Public History, um ja irgendwie dann bei der Stiftung Aufarbeitung oder der Bundeszentrale für politische Bildung oder im Deutschen Historischen Museum unterzukommen. Ist da praktisch diese viel beklagte Umarmung von Geschichtswissenschaft bereits in der Ausbildung zu sehen?
Also wir versuchen einen Spagat auf jeden Fall zwischen, also wir unterrichten weiter Geschichtswissenschaft, ganz klassisch, aber eben auch schon gehen wir danach der Frage nach, wie kann Geschichte vermittelt werden, und dabei schauen wir uns in einem ersten Schritt erstmal an, wo wird sie momentan wie vermittelt. Und da ist sozusagen alles, was hier heute diskutiert wird, wäre eigentlich sehr schön, wenn viele Public History-Studenten hier gewesen wären, weil das klassisches Anwendungsgebiet gewesen wäre. Also sich anzuschauen, wie wird darüber diskutiert, wie kann inzwischen an Geschichte erinnert werden, welche Möglichkeiten gibt es, wie sinnvoll ist es, einen Campus der Demokratie zu gründen, wer sollte dorthin, welche Vor- und Nachteile hat das. Genau damit setzen wir uns in dem Studiengang auch auseinander, das Gedenkstättenkonzept des Bundes, wer wird da eigentlich gefördert, welche Art von Erinnerung wird da weiterhin gefördert. Und ein anderer Teil, der allerdings nur sehr, sehr klein sein kann bei uns, ist wirklich dieses Handwerkszeug, das die Studierenden dann selber auch etwas produzieren. Aber das ist in diesem BAMA-Studiengang doch sehr, sehr minimal. Also es bleibt schon auch noch ein theoretischer geschichtswissenschaftlicher Studiengang.
Aber jetzt mal aus dem Nähkästchen geplaudert, wir sind ja hier in ganz kleiner Runde. Da du an dieser Schnittstelle sitzt zwischen Öffentlichkeit und einem historischen Forschungsinstitut, inwieweit spielt eigentlich auch in so einem Großinstitut bei der Entwicklung von Arbeits- und Themenschwerpunkten, inwieweit spielen da so Aufmerksamkeitskonjunkturen, anstehende Jahrestage eigentlich eine Rolle?
Für das, was Hans-Hermann Hertle und ich machen, spielt das eine große Rolle. Also die Frage, welche Veranstaltungen können fürs nächste Jahr geplant werden, wo wollen wir uns einbringen. Aber für die Forschung, auch wenn ich gerne hätte, dass in 3 Jahren ist doch dieses Jubiläum, könnt ihr jetzt bitte mal ein Buch dazu in Gang setzen, das machen die Forscher nicht mit. Also die wenden sich nicht in Richtung dieser Jubiläen, sondern sind da sehr eigenständig. Aber man kann natürlich trotzdem aus den Ergebnissen immer was für uns dann auch wieder rausholen, was man dann auch ein bisschen öffentlichkeitswirksamer ans Publikum bringt. Weil ich glaube, dass es einerseits eben die 600 oder 800 Seiten Bücher gibt und auf der anderen Seite doch ein großes Publikum, das die vielleicht nicht unbedingt lesen möchte, aber sich trotzdem für Geschichte interessiert und wo man eben einfach eine Brücke finden muss. Und genau dafür versuchen wir die Studierenden eben zu sensibilisieren, so eine Brücke zu bauen.
Ja, aber sagen wir mal so, auf der einen Seite gibt es im Bereich der Wissenschaft diese Unsitte, dass nur noch Publikationen oder vielfach noch nur noch Publikationen in irgendwelchen zertifizierten, mit Punkten versehenen Zeitschriften anerkannt werden. Auf der anderen Seite sind die im Bereich der Zeitgeschichte noch nicht ganz so stark ausgeprägt. Welche Rolle spielt da so ein Vermarktungsinteresse an Publikationen, die da auf den Markt kommen? Also ich meine, es gibt eine Pressestelle am Zentrum für zeithistorische Forschung. Meines Erachtens gab es vor 10, 15 Jahren an zeithistorischen Forschungseinrichtungen noch keiner, der hauptamtlich für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig gewesen ist. Also vor 10, 15 Jahren, als ich damals in einem anderen Projekt ans Institut für Zeitgeschichte zugegangen bin, um ein in die Öffentlichkeit wirkendes Projekt anzustoßen, kam dort in der Tendenz die Rückmeldung, dass sie sehr wichtige und solide Grundlagenforschung machen, aber sich nicht dafür interessieren, wie diese Forschung dann in die Öffentlichkeit transportiert wird. Ich tue es jetzt sicherlich ein bisschen verkürzt darstellen, aber es war zumindest so ein Feedback, was ich damals bekommen hatte. Heute gibt es eine eigene Pressestelle. Rezensionen in Tageszeitungen und öffentliche Vermarktung, spielt das eine Rolle?
Meine Graduiertenkollegs haben inzwischen ihre eigenen Pressesprecher. Da gibt es auf jeden Fall einen Wandel und die DFG fördert inzwischen Projekte, also Forschungsergebnisse, dass sie dann auch in einem Folgeprojekt gefördert werden, dass sie in ein breites Publikum auch weiter vermarktet werden und eingesetzt werden. Und ich glaube, das ist aus meiner Sicht, aus der Public History Sicht, eine sehr, sehr gute Entwicklung, sich darüber Gedanken zu machen, wie können die wissenschaftlichen Ergebnisse über die dicken Bücher hinaus eben auch weiter der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Und dafür ist einerseits ein Pressesprecher, denke ich mal, gar nicht schlecht und zum anderen eben auch so eine Funktion, wie ich sie innehabe, eben des Wissenstransfers nennt sich das, die sich überlegt, wie kann man zum Beispiel mit Gedenkstätten, Museen, Internetforen zusammenarbeiten und das übersetzen. Und das eben ist vielleicht, wenn eben viel das Stichwort Verinselung, aber jetzt nicht nur Verinselung auf die DDR-Forschung, sondern dass die Forschung eben sich ein bisschen mit ihren Ergebnissen mehr in die Öffentlichkeit, ans Publikum auch wendet. Das halte ich für sehr sinnvoll.
Bodo von Boris, jetzt verraten Sie uns, was kommt von dem, was wir hier erforschen, beforschen, veröffentlichen, was kommt denn eigentlich an bei den Schülern, in deren Köpfe Sie in unzähligen Studien geguckt haben? Es ist ja seit der Schröder-Studie über das Geschichtsbewusstsein und das Geschichtswissen von Schülern, ist ja praktisch keine Sonntagsrede im Bereich der Aufarbeitung möglich, ohne darüber zu klagen, dass es so ein bescheidenes Wissen im Bereich von Schülern gibt. Wo hakt es denn eigentlich?
Also tut mir leid, wenn ich jetzt nicht das erfülle, was Sie von mir erwarten. Es ist immer und in allen Ländern der Welt so, dass solche Befragungen zu überaus kümmerlichen Ergebnissen führen. Die übliche Formulierung lautet eine blanke Katastrophe. Das ist die relativ geringe Wirksamkeit von Schule. Das kann man auch in anderen Fächern feststellen, etwa im Fache Geografie. Da richten die Leute noch nicht ganz so sehr auf, weil bei uns immer gleich die Demokratie, das Abendland und sonst was untergeht. Und die Frage ist dann, deswegen möchte ich darauf zunächst noch nicht ausführlich eingehen, vielleicht später, eher wie dieses wiederum öffentlich genutzt wird, wie das in parteipolitische Kalküle eingebaut wird, mit welchen sorgfältigen Methoden solche Ergebnisse erstellt werden, wie die wieder zu neuen Finanzierungen führen. Und man muss auch sehen, nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Das heißt, wer nicht ein ganz, ganz lautes, panikartiges Whistleblowing von sich ertönen lässt, der kriegt nicht mehr als ein 3-Zeilen-Erwähnung in irgendwelcher lokalen Zeitung. Also das wäre dann wirklich ein eigenes und, wie ich finde, auch anderes Thema. Ich würde aber gerne, Sie können hinterher gerne nochmal nachfragen, ein paar andere grundsätzliche Punkte sagen. Ich bin sehr erstaunt über diese Veranstaltung, denn sie hat als Thema Geschichte als Instrument und wir haben ausschließlich verhandelt über Aufarbeitung der DDR-SED-Stasi-Diktatur. Das ist nicht dasselbe, sondern das ist etwas verhältnismäßig Verschiedenes. Und man könnte höchstens sagen, dass die Geschichte der Aufarbeitung ein Beispiel für Instrumentalisierung ist, aber eben nicht die Instrumentalisierung selber. Und dann müsste man noch sagen, dass die Terminologie in dieser quasi positiven Wendung höchst ungewöhnlich ist. Dann würde ich eher vorschlagen, dass man von Geschichtspolitik redet, aber Instrumentalisierung ist dann eine höchst unglückliche Terminologie. Also das finde ich einfach total schief und das ist vielleicht nicht zufällig. Damit komme ich zum zweiten Punkt. Und der knüpft zum Teil an das an, was Markus Meckel vorhin gesagt hat, führt es aber erheblich weiter, ich hoffe auch radikaler. Die NS und die SED-Diktatur sind für die deutsche Erinnerungslandschaft weiß Gott wichtig. Aber eine Fixierung auf sie, und die ist möglicherweise schon eingetreten, schadet massiv. Es gibt andere Grundprobleme der historischen Orientierung für die Zukunft, die für uns nochmal mindestens ebenso wichtiger werden können. Dazu gehört zum Beispiel die Frage der Umweltverwüstung, die Frage der Dekolonisierung und der anderen, die Frage der Geschlechtergeschichte und die Frage der Migration. Auch schon Markus Meckel hat das Ganze provinziell genannt. Es ist in einem Maße nationsspezifisch eingeengt, dass es für eine einzelne Veranstaltung natürlich immer erlaubt ist. Aber sozusagen als weiter Blick auf das, was bei uns geschichtskulturell und geschichtspolitisch nötig ist, wäre es eine verheerende Verengung. Und ich will das eben daran erläutern, dass in meinem Bundesland die Mehrheit der Erstklässler, der neu eingeschulten, Migrationshintergrund hat. Nun sage ich nicht, die brauchen niemals das Wort SED zu hören oder das Wort NS, das ist natürlich völlig falsch, aber die haben zum erheblichen Teil, weiß Gott, andere Probleme und unsere Geschichtskultur selber ist verhältnismäßig heterogen geworden. Diese kleinen Mädchen und Jungen, die da in die erste Klasse gehen, sind zum erheblichen Teil eingebürgert, beziehungsweise kommen auch von einem altdeutschen Elternteil, die anderen werden zum großen Teil eingebürgert. Aber wenn man vergleicht, wie die Rede ist von NS, wie die Rede ist von der SED-Diktatur und wie die Rede ist von den Problemen der Dritten Welt, von den Flüchtlingsfragen, von den Dritte Welt-Initiativen und so weiter, dann haben wir ein geradezu groteskes Missverhältnis, insbesondere auch der Finanzierung und letztlich auch der Wissenschaft. Entschuldigung, selbst wenn die DDR-Forschung Forschung sich inzwischen verinseln sollte. Damit komme ich dann zum dritten Punkt. Ich wundere mich, mit welcher Chuzpe nach wie vor ständig ausschließlich von DDR-Geschichte die Rede ist, obwohl, ich habe das nicht erfunden, doch eigentlich bekannt ist, dass es sich um eine asymmetrische Interdependenz bzw. eine interdependente Asymmetrie zur alten Bundesrepublik, die ich als typischer Wessi viel besser kenne als die DDR-Geschichte, gehandelt hat. Warum fangen wir nicht mal an, wenigstens teilweise über diese jeweiligen asymmetrischen Interdependenzen zu reden? Warum reden wir nicht darüber, dass zum Beispiel zu den elementaren wenigen Legitimationsversuchen der frühen DDR gehört hat, wenigstens vorzuspiegeln, sie betreibe eine ernsthafte, ein ernsthaftes Abschneiden der NS-Eliten, während im Westen die Elitenkontinuität und die prominenten Ex-Nazis in den höchsten Staats- und Wirtschafts- und Wissenschaftsstellen vor sich hin blühten. Man könnte jetzt die Liste dessen, was sich da anbietet, natürlich verlängern. Illegale Parteispenden, Unterstützung der Kolonialkriege unserer engsten Verbündeten, also dass sie sperren gegen die Dekolonisierung und. Da müsste nur endlich angefangen werden, darüber nachzudenken. Das hat überhaupt nichts mit Äquidistanz zur DDR einerseits und zur Altbundesrepublik andererseits zu tun, wie Klaus Schröder mir dann zu unterstellen pflegt. Ich halte das wiederum auch für eine erhebliche Chuzpe, sondern ich halte das schlicht für ein Gebot des Analysierens. Und das hat natürlich massive Hintergründe in der psychologischen Fähigkeit, Geschichtsverarbeitung, Geschichtsdurcharbeitung, das sind die Termini, die ich vorziehe gegenüber den hier üblichen, also Durcharbeitung und Verarbeitung. Die mentalen Schwierigkeiten davon sind außerordentlich groß. Warum war es eigentlich im Westen ungefähr 20, 30, 40, wir haben eben gehört, Wehrmachtsausstellung 50 Jahre lang, sehr schwierig und sehr zaghaft und sehr schrittweise, dass mit einer solchen Verarbeitung und Durcharbeitung begonnen wurde. Und in der DDR, die ungefähr ein Tausendstel so viel Todesopfer erzeugt hat durch ihr Regime, da sollte es vom ersten Tag an vollständig möglich sein. Vielleicht hängt das ja mit der erfolgreichen friedlichen Revolution versus der erfolgreichen totalen militärischen Niederlage zusammen. Aber ich möchte auch nicht zu zynisch werden in dem Zusammenhang. Es muss dringend vermieden werden, dass eine Durcharbeitung, Verarbeitung in einer Form stattfindet, dass die einen die anderen demütigen. Und das darf auch im Wesentlichen nicht in der Form passieren, dass eine relativ kleine Minderheit der aktiven Widerstandshelfer, der wirklichen Widerständler, die auch die friedliche Revolution ausgelöst haben, sich gewissermaßen dafür hergibt, weitere Vereinseitigung der Asymmetrie zu fördern. Und lassen Sie mich schließen mit einem Punkt. Ich halte es für unendlich wichtig, dass wir nicht nur über Negatives reden, in, wie man so schön sagt, unserer, wer eigentlich das Wir ist, ist verhältnismäßig kompliziert in Deutschland. Wir stehen vor einem neuen Nation Building, das noch überhaupt nicht gelungen ist. Es gibt drei Stämme in diesem neuen Nation Building. Das sind die Wessis, die Immis und die Ossis, und die Ossis sind die wenigsten unter ihnen. Das wird nicht wirklich wahrgenommen, solange Leute immer noch sagen können, Multikulti ist tot. Das sagt eine Bundeskanzlerin, deren Aufgabe es wäre, die Integration weiter produktiv zu fördern, statt diese geradezu, milde gesagt, überaus gefährliche, wenn nicht ihren Amts Verpflichtung widersprechende Äußerungen zu tätigen. Oder wo noch vor wenigen Jahren man sagen konnte, Deutschland ist kein Einwanderungsland. All dieses, also es wird nicht einmal die Aufgabe anerkannt, mithin auch nicht als historische Aufgabe, siehe meinen Punkt vorher. Also es geht sehr darum, auch über Positives zu reden. Da haben wir den großen Vorteil, dass wir mit der friedlichen Revolution etwas außerordentlich Positives haben und auch keinerlei Grund, da in irgendeine Äquidistanz zu gehen. Das wäre ja geradezu lächerlich. Man könnte höchstens danach fragen, wie kommt es eigentlich, dass das Ende der oder dass die friedliche Revolution geendet ist im Geschlucktwerden durch den ökonomisch potenteren Nachbarn. Übrigens mit Wunsch und Willen von einer Reihe SED-Leuten. Ich habe in der Übergangszeit mehrfach mit SED-Leuten...
Herr Boris, Sie hatten dieses Wort, ich will schließen, halten Sie es ein?
Nicht ganz selten haben die dann gesagt, das Einzige, was wichtig ist, ist, dass eure Polizisten möglichst bald hier auflaufen, damit aus der Unblutige nicht noch eine blutige Revolution wird. Also, wir brauchen Demokratie, Zivilgesellschaft und Menschenrechte als die positiven Anker, Menschenrechtsentwicklung, Menschenrechtsbewegung, als die positiven Anker in einer historischen Aufarbeitung, Verarbeitung. Und wir sollten aufpassen, dass wir uns nicht allein auf die beiden Diktaturen fixieren. Danke.
Ja, vielen Dank für dieses Chorreferat, was natürlich ganz neue Fragen aufwirft und einen Übergang zu Frau Frank leicht erschwert hat. Insofern hätten wir uns natürlich vielleicht mal verständigen sollen, wann wer zu Wort kommt. Ich möchte, bevor ich das Wort an Frau Frank gebe, jetzt aber schnell den Ball an Thomas Groß-Bölting werfen und ihn praktisch in Haftung nehmen für die gesamte Geschichtswissenschaft. Wieso nimmt die Geschichtswissenschaft diese wichtigen Fragen hinsichtlich des gesamtdeutschen Vergleichs, die Herr von Boris aufgeworfen hat, warum greift die nicht auf? Ist die zu feige? Oder sind das nicht die Fragen?
Ich bin ja ganz froh, dass du mich nur auf den gesamtdeutschen, auf den deutsch-deutschen Vergleich ansprichst und nicht auf sozusagen die Geschichte der Dekolonisierung und sozusagen die globalen Zusammenhänge, die bei Ihnen, Herr von Boris, ja auch eine Rolle gespielt haben. Natürlich ist Geschichtswissenschaft von dem gelenkt, was auch an politischem, am öffentlichen Interesse da ist. Und ich würde wahrscheinlich etwas anders als Herr von Boris die Gewichte tatsächlich durchaus noch anders setzen. Ich glaube, dass diese Diktatur, dass die wissenschaftliche Analyse von Diktaturen in Deutschland auf deutschem Boden weiterhin eine wichtige Aufgabe sein wird. Wir werden das allerdings, und da sind wir uns auch einig, wir werden das ganz anders kontextualisieren müssen entsprechend. Ich will aber vielleicht eine Frage zurückgeben an den Lernforscher.
Nein, nicht in meine Kompetenz hier eingreifen. Ja.
Nein, aber für mich stellt sich viel, viel stärker die Frage, was wir denn eigentlich tatsächlich mit diesen Forschungsergebnissen entsprechend erreichen. Also für mich war sozusagen eine ganz aufmerksamkeitsheischende Erfahrung der Bombenerfolg dieses Romans Karlauers »Er ist wieder da«. Ein Buch eines relativ unbekannten Autors, der sozusagen eine Hitler-Parodie schreibt. Der stellt sich vor, nach 66 Jahren wacht der Führer in einem Berliner Hinterhof auf. Also man hat eben vergessen, ihn anzuzünden. Er klopft seinen Uniformmantel aus und der Benzingeruch hängt da noch so ein wenig drin und läuft dann durch das wiedervereinigte Deutschland. Also aus der Perspektive Hitlers wird dieser Roman geschrieben und er hat einen einschlagenden Erfolg. Also die letzten Zahlen, die ich hatte, 700.000 verkaufte Bücher. Also viel mehr als das, was jede Hitler-Biografie von Ian Kershaw oder wer auch immer die geschrieben hätte, sozusagen erreicht hat. Und für mich, dieses Buch ist zum Teil lustig, zum Teil nicht lustig. Insgesamt hat es mir so halb gut gefallen. Aber es hat eben einen wirklich durchschlagenden Erfolg. Und für mich stellt sich in dem Moment die Frage, arbeiten wir eigentlich mit unseren Forschungen, egal ob jetzt global SED-Diktatur oder NS-Diktatur orientiert, an diesen Erkenntnisinteressen vorbei? Was macht eigentlich die Faszination eines solchen Buches aus, wo man sozusagen durch die Schlüssellochperspektive oder sozusagen im Kopf Adolf Hitlers sitzend dann den Nationalsozialismus zu verstehen glaubt, während wir in vielen, vielen anderen Publikationen anscheinend diese Bedürfnisse eben nicht produziert haben oder diese Bedürfnisse nicht haben stillen können entsprechend. Und das wäre für mich sozusagen an den Lernwirkungsforscher Bodo von Boris noch eine ganz spannende Frage.
Diese Frage tun wir in die Warteschleife stellen, wo meine schon steht. Jetzt kommt erstmal das Wort an Frau Professor Sibylle Frank, die aus Darmstadt angereist ist, um zumindest an der Universität Darmstadt in einem, auch nicht. Gut, ich habe heute offensichtlich Schwächen in der Recherche. Hier steht Juniorprofessorin für Stadt- und Regionalsoziologie am Institut für Soziologie der TU Berlin. Aber selbst wenn Sie aus Berlin kommen, interessiere ich mich trotzdem dafür, dass Sie hier diese vierte Perspektive auf diesem Podium entwickeln, nämlich diese Perspektive aus stadtsoziologischer Sicht. Und da ich nicht einfach davon ausgehen kann, dass alle Leute Ihr Buch über diese Topografie Mauertopographie der Gegend gelesen haben. Vielleicht zu Anfangs ein paar Sätze dazu. Was haben Sie da genau erforscht und was waren da Ihre wesentlichen Thesen oder Erkenntnisse?
Ist es an? Ja, genau. Also zuallererst auch nochmal von mir vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sitzen darf. Ich fühle mich sehr geehrt, mit drei Historikern und Historikerinnen hier auf dem Podium zu sein. Und es gibt, glaube ich, wirklich viel mehr Anknüpfungspunkte, als Sie vorhin suggeriert haben. Bevor ich Ihre Frage beantworte, das ich gleich gerne tue, würde ich gerne noch zwei Dinge vorwegschieben. Das eine ist, dass Sie vorhin, als Sie mich vorgestellt haben, gesagt haben, ich sei quasi auch zuständig fürs Stadtmarketing. Wir hatten uns im Vorfeld darüber eben schon ein bisschen unterhalten. Das möchte ich einfach nochmal gerade rücken. Also ich habe keinerlei Beratungskompetenz für das Stadtmarketing. Ich habe auch keinerlei Beratungskompetenz für das, was Heritage Manager im angloamerikanischen Bereich sehr gut tun. Ich bin wirklich eine dröge, gestrenge Wissenschaftlerin. Das heißt, ich nehme mir heraus, über Stadtmarketing und auch Gedenkstätten zu forschen. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich jetzt selber jemanden beraten könnte, wie man sowas macht, wenn man sowas umsetzen muss. Also ich verbleibe da doch auch in der Wissenschaft. Man kann aus der wissenschaftlichen Perspektive, egal welche Disziplin man vertritt, natürlich sehr gut diese Prozesse, wie gerade Gedenkstätten in Deutschland gebaut werden, zu welchen Themen und welche Formen der Vergangenheitsbetrachtung dort gerade Konjunktur haben und welche nicht. Das kann man selbstverständlich erforschen, genauso wie man öffentliche Debatten, Diskurse erforschen kann. Und es ist sehr interessant zu sehen, welche Formen von Vergangenheitsbetrachtung und auch welche Inhalte und welche Akteure sich durchsetzen können. Und das ist mein Thema. Mein Interesse am Checkpoint Charlie kam schlichtweg dadurch zustande, dass ich jeden Tag mit dem Fahrrad einmal drüber gefahren bin. Ich habe früher am WZB hier in Berlin gearbeitet, bevor ich nach Darmstadt ging. Und das war immer mein Weg. Und der Ort hat sich einfach sehr verändert in wenigen Monaten und Jahren. Und ich habe dann irgendwann angefangen, mich dafür zu interessieren und habe die Arbeit, die ich nachher darüber geschrieben habe, Herr Mehlert hatte das gerade schon erwähnt, die heißt Der Mauer um die Wette gedenken. Die habe ich geschrieben, weil mich beschäftigt hat, wie an diesem Ort unterschiedliche Akteure, und zwar vor allen Dingen private Akteure, aufgetreten sind und es gleich auch eine Riesendebatte darum gab, warum die Stadt nichts dagegen tut, dass dort beispielsweise diese Studierenden, Schauspielstudierenden, sind inzwischen nicht mehr nur Schauspielstudierende, früher waren es Schauspielstudierende, stehen mit den Uniformen der Grenzsoldaten, mit denen man sich heute fotografieren lassen kann, dass es diese Trabifahrten gibt und so weiter und so fort. Also ich habe mich damit mit diesem Ort beschäftigt und mich hat beschäftigt, wie es angehen konnte, dass die öffentliche Hand ihre Gestaltungshoheit über diesen Ort so aus der Hand gegeben hat. Und ich bin auf eine sehr spannende Debatte gestoßen, die im angloamerikanischen Raum geführt wird, nämlich eine Debatte über Heritage und Heritage-Industrien, die in Deutschland überhaupt noch niemand gelesen hat, offensichtlich. Und diese Debatte, die hilft uns unglaublich von dem, was sie uns bringt, an Instrumenten, sage ich jetzt mal das Wort, aber ich benutze es in dem Zusammenhang, Instrumenten über etwas nachzudenken. Ist die einfach richtig toll. Die habe ich aufgearbeitet und habe ein bisschen selber was dazu getan als Stadt- und Raumsoziologin und habe dann diesen Ort, glaube ich, wunderbar knacken können. So, das behaupte ich jetzt einfach mal. Und vielleicht, wenn ich das kurz sagen darf, also das, was die zentralen Erkenntnisse der internationalen Heritage-Debatte sind, die ist bisher, wie gesagt, hier nicht rezipiert wird leider, ist, dass einmal die Produktion von Erbe, Kulturerbe, sich in den letzten Jahren wahnsinnig stark erweitert hat. Also es gibt eben immer mehr private Akteure, sowohl gemeinnützige als auch kommerzielle Akteure, die in diesem Bereich drängen. Und das, was früher vor allen Dingen der Staat verantwortet hat, also Geschichtspolitik war eigentlich sehr lange eine staatliche und fachwissenschaftliche Veranstaltung, gerade hier in Deutschland. Da bringen sich eben immer mehr zivile Akteure, aber eben auch kommerzielle Akteure ein. Und das kann man eben interpretieren, einerseits als eine Demokratisierung von Geschichte, weil wir haben zum Beispiel jetzt auch das Denkmal für die Sinti und Roma, wir haben das Denkmal für die Homosexuellen Also es gibt eben die Möglichkeit von immer mehr Interessengruppen eben auch darum zu bitten, dass man auch an sie im öffentlichen Straßenraum erinnert, und dem kommt die öffentliche Hand zunehmend nach. Es kommt aber, wie gesagt, eigentlich von privat organisierten Akteuren. Und das andere ist, dass dieser Prozess der Demokratisierung, über den wir, glaube ich, sehr froh sein können, gleichzeitig einhergeht mit einem Prozess der Kommerzialisierung. Also viele von diesen Akteuren arbeiten kommerziell, sind also ein Mann- oder ein Frau-Unternehmen, und es gibt aber auch große Anbieter, die versuchen, mit Geschichte Geld zu machen. Und dieser Kommerzialisierungsaspekt, der überdeckt, denke ich, sehr oft in der öffentlichen Wahrnehmung den Demokratisierungsaspekt, den wir eigentlich auch beobachten können. Das wäre also die Produktion von Heritage-Kulturerbe. Und noch ganz kurz zum Konsum, also zur anderen Seite. Wie Sie sehen, arbeite ich auch ein bisschen mit wirtschaftlichen Kategorien, also mit wirtschaftlichen Begriffen. Beim Konsum können wir sehen, dass es immer mehr erlebnisorientierte Angebote gibt. Das alte Modell, was in Deutschland immer noch sehr beliebt ist, dass man in einem Museum eben historische Originale aufstellt, sie in so einen Glaskasten packt und dann "Don't touch, bitte nicht berühren" daneben schreibt, und dann kommen lange Texte, durch die man sich durcharbeiten muss, und das ist dann sozusagen eine Repräsentation von Geschichte. Das löst sich gerade so ein bisschen auf. Es gibt immer mehr erlebnisorientierte Angebote, die sämtliche Sinne ansprechen, die auch räumliche Rekonstruktionen beinhalten, sodass man auch körperlich einen Ort wieder erspüren kann. Das ist also auf der einen Seite eine Entwicklung, die dazu geführt hat, dass immer mehr soziale Gruppen auch Geschichte angefangen haben zu konsumieren. Es ist eben nicht mehr der rein bildungsbürgerliche Zugang, sondern wir haben sehr viel niederschwelligere Zugänge, auch Gott sei Dank inzwischen im öffentlichen Raum, und eben auch viele private Akteure sind hier vor allen Dingen unterwegs, die es eben einer größeren Zahl von Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten ermöglicht, sich ihre eigene Geschichte anzueignen. Zugleich haben wir eine Verbilligung von Reiseangeboten, und dadurch haben wir eben immer mehr Touristinnen und Touristen vor Ort, auch internationale Touristinnen und Touristen. Und wir sind damit konfrontiert, dass diese Touristinnen und Touristen aus Japan beispielsweise ganz andere Erinnerungsangebote anfragen, sowohl inhaltlich als auch tatsächlich, was die Formen angeht. Also das, was Sie hier draußen sehen, diese Schauspielstudierenden, die posieren in diesen Uniformen und sich fotografieren lassen, ist zum Beispiel in den USA völlig gang und gäbe. Für uns ist es immer noch eine sehr provokante Art, offensichtlich Geschichte darzustellen. Wir müssen aber, denke ich, auch für die internationalen Touristinnen und Touristen solche Angebote haben. Da wir sie nicht haben, tun das inzwischen häufig Private. Und wenn die öffentliche Hand da auch mutiger wäre, ich gehe also ganz mit Herrn von Borries mit, ich habe mich eben auch mit einer Heterogenisierung von Geschichtskultur beschäftigt, dann wären wir in Deutschland, glaube ich, schon sehr viel weiter dahingehend, dass wir eine inklusive Art hätten, Geschichte zu repräsentieren. Zurzeit ist die meiner Ansicht nach noch sehr, sehr exklusiv. Und da wir inzwischen geöffnete Märkte und Globalisierung haben, gehen in die Lücken, die wir nicht bedienen, von der öffentlichen Seite her die Privaten. Und dann haben wir die Deutungshoheit aber auch aus der Hand gegeben, weil wir können die Privaten selten kontrollieren. So, vielleicht so viel dazu.
Dann will ich mal Rainer Klemke fragen. Welche Rolle hat die Darstellung von Geschichte, Berliner Geschichte, deutscher Geschichte in Berlin, inwieweit war das mit Stadtmarketing vernetzt? Das, was du in deinem Referat gemacht hast, die gesamte Gedenklandschaft und dann eben beispielsweise Partner für Berlin oder Berlin Tourismus Marketing, inwieweit gab es da eine unmittelbare Zusammenarbeit?
Also natürlich gibt es eine Zusammenarbeit, eine sehr gute Zusammenarbeit, da der neue Chef von der Tourismus Marketing Historiker ist und an den Themen auch persönlich interessiert ist, im Unterschied zu seinem Vorgänger, der, als ich damals das Mauerjahr vorbereitete, gesagt hat, das Thema ist längst durch, interessiert keinen mehr. Also das ist ein Lebenssporn dieser Stadt. 80% der Besucher dieser Stadt kommen mindestens auch wegen der Geschichte in diese Stadt. 60% aller Besucher besuchen auch historische Einrichtungen in dieser Stadt. Und interessant ist, wenn man hier gerade unten am Checkpoint Charlie ist, 60% der Menschen, die dort stehen bleiben, lesen und fotografieren, waren noch nie in einem zeitgeschichtlichen Museum oder in einer Gedenkstätte. Das heißt, wir müssen, da bin ich ganz bei Ihnen, Angebote entwickeln, wie wir zu den Menschen hinkommen. Oder Sie sehen es jetzt in unserem Themenjahr, zerstörte Vielfalt mit den 200 Litfaßsäulen, die wir in der Stadt haben. Wir haben 4 Millionen Besucherkontakte, also Menschen, die dort stehen bleiben und lesen. Und dann motiviert werden, in die Einrichtung hineinzugehen. Also Tourismus wird ja mal als was Schlimmes dargestellt, aber wir sind die deutsche Hauptstadt und in diese deutsche Hauptstadt mit dieser Geschichte geht man, um Geschichte zu erleben. Manchmal ist man enttäuscht, wenn man hier am Checkpoint Charlie erwartet, dass hier Disneyland ist und man noch die Polizisten, die Flüchtlinge alle Stunde erschossen werden oder sowas. Das ist es nicht, sondern wir müssen geeignete Formen finden, wie wir Geschichte präsentieren können, natürlich auch für die Berliner, aber eben auch, um die Erwartungen, die der Besucher an diese Stadt hat, an diese Stadt mit dieser Geschichte, mit dieser Funktion zu erfüllen.
Dankeschön. Herr von Boris, Sie wollten sich unmittelbar dazu melden.
Ja, hier geraten wir allerdings noch in eine Klemme. Es ist erstmal sehr wichtig, dass wir das überhaupt wahrnehmen. Historie ist im Wesentlichen nicht ein kognitiver Lernprozess, sondern ist ein sehr viel ganzheitlicherer, in dem die Emotionen, die Imaginationen, die Moral und vieles andere mehr, nicht zuletzt unbewusste Triebdynamiken, eine ganz erhebliche Rolle spielen. Das wird von der Wissenschaft für die Historie nicht eigentlich anerkannt, oder höchstens kann die Kulturwissenschaft analysieren, dass es das gibt, wenn Leute Historie betreiben. Wir haben da also sozusagen ein methodologisches Defizit allergrößter Art. Und das kehrt natürlich in all den wirklich lebendigen Wahrnehmungen von Geschichte, die über den Kreis der Bildungsbürgerlichen, ob wir sie nun inzwischen von 5 auf 15 oder gar 20% ausgeweitet haben, in irgendeiner Weise hinausgehen. Geschichtsunterricht, der überhaupt nur mit Kognitivem arbeitet, schafft das auf jeden Fall für die allermeisten nicht. Das kann man übrigens auch als Lehrender im Fach Geschichte wie im Fach Geschichtsdidaktik locker feststellen. Und es ist ja kein Zufall, dass die Living History Museums am meisten blühen von den Museen, und es ist kein Zufall, dass die Dungeons inzwischen ganz fest gehören, ob nun in London oder in Hamburg oder sonst wo, zu den Klassenreisen der Oberstufen. Das ist selbstverständlich, während noch wirklich in das Tower Museum in London zu gehen, das ist keineswegs selbstverständlich. Und die Dungeons sagen, sie seien Museen, obwohl sie nach der internationalen Definition von Museum natürlich keine sind, weil sie keine Originale sammeln, aufbewahren, erforschen und zugänglich machen und so weiter. Also, wir laufen hier in einen großen neuen Konflikt rein. Ich finde es aber gut, wenn wir uns hier auf dem Podium einig werden und vielleicht auch mit dem Auditorium, dass das das Problem ist, vor dem wir stehen. Wie man darauf antworten kann, ohne methodische Standards zu verlieren, das weiß auch die Didaktik nicht. Die Didaktik weiß aber, dass der herkömmliche belehrende Unterricht nicht besonders erfolgreich war, um es vorsichtig zu sagen, insbesondere wenn er auch noch gegen die mentalen Bedürfnisse der Familien gegangen ist. Und das ist er natürlich in Westdeutschland in großem Umfang in den 50er, 60er, 70er Jahren, wenn NS im Spiel war. Und das ist er hier in viel geringerem Maße in den neuen Bundesländern teilweise auch nach wie vor. Die Jugendlichen kämpfen da schon auch irgendwo mit Widersprüchen zwischen dem kulturellen Hintergrund und dem, was offiziell in der Schule passiert, falls die Lehrer überhaupt so brav gewendet sind. Auch das ist ja in mehreren Studien strikt bestritten worden. Also das muss man zunächst einfach mal festhalten. Mit einem nur kognitivistischen Zugriff haben wir ein dickes Problem, und mit dem Überhandnehmen nicht nur kognitiver Dinge, die wir methodisch nicht einfangen können, haben wir ein mindestens ebenso großes Problem. Und deswegen war ich sozusagen bei Ihrer Begeisterung, hat es mich manchmal doch, hat den Historiker in mir, den ich neben dem Didaktiker auch bin, hat es mich dann doch ein bisschen getickelt.
Thomas, du hast dich unmittelbar dazu gemeldet.
Das wäre für mich genau eine der spannendsten Fragen. Also ich bin wahrscheinlich der Kognitive, den Sie hier ansprechen. Also das will ich nicht exklusiv für mich behaupten in unserer Runde. Das ist natürlich ganz klar. Ich glaube aber, dass wir so einen gewissen aufklärerischen, selbstaufklärerischen Anspruch durch Geschichtswissenschaft mit einem wie auch immer begründeten Objektivitätsanspruch sozusagen in diese Living History Arrangements mit hineinbringen müssen. Und für mich wäre eine Idee, die ich einfach in die Diskussion einbringen möchte, dass wir bei all diesen Arrangements, bei dem authentischen Ort, wo man eben, wie wir das beim Campus der Demokratie beispielsweise auch gehört haben, wo man eben erfahren kann, wie Stasi funktioniert hat, eben auch mitbedenken müssen, dass es um Brechungen geht. Geschichte ist kein Nomen. Geschichte ist nicht etwas Festes, sondern Geschichte wird gemacht durch die jeweiligen Perspektiven, durch die Emotionen, durch die Voreinstellungen, durch die moralischen Annahmen, die wir dort herantragen. Und vielleicht wäre es tatsächlich ein Standard, den man für eine Public History etablieren könnte, dass man eben davon spricht, dass Public History immer klar machen muss, dass es sich um Konstruktionsleistungen handelt, die entsprechend auch so markiert sein müssen, dass der jeweilige Besucher, der Zuschauer, der Leser diese Konstruktionsleistung als eine gemachte nachvollziehen kann.
Ja, also wir setzen uns natürlich schon auch mit Living History auseinander und ich merke schon, wir müssen gleich nochmal ins Gespräch kommen, ob Sie nicht mal bei uns unterrichten möchten. Wir setzen uns damit auseinander, da wo es, also die gibt es ja durchaus schon auch in Deutschland, aber es ist eben mehr im Bereich Freilichtmuseen, da wo es sich um weiter zurückliegendere Geschichte handelt. Für die Zeitgeschichte bietet sich das aus meiner Sicht nicht besonders an, die Geschichte nachzuspielen im öffentlichen Raum. Wir haben jetzt, ich glaube, in 2 Wochen wird die Völkerschlacht nachgespielt. Sowas gibt es in Deutschland für den Zweiten Weltkrieg auf jeden Fall noch nicht, in anderen Ländern schon, aber da gibt es definitiv eine Hemmung und die halte ich auch nicht für schlecht, also dass es diese Hemmungen gibt, bestimmte Sachen nachzuspielen. Und es ist ja auch eine der Kritik, wenn in einer Gedenkstätte zum Beispiel eben Besucher versucht werden nachzuspielen, wie ist es denn hier gewesen zu sein, dass es so nicht funktioniert. Andererseits ist es überhaupt gar kein Problem, aber wenn man sich mal eine Ausstellung zum Beispiel zum 30-jährigen Krieg anguckt, die gehen viel spielerischer damit um. Das geht aber auch. Die lassen die Geister sozusagen sprechen, den Tod, ich bin ans Skorbut gestorben, weil ich zu wenig zu gessen hatte oder so ans Ähnliches. Das kann da jemand machen. Das würde ich mir bei einer Gedenkstätte in einem früheren Konzentrationslager kann ich mir sowas nicht vorstellen. Das ist vielleicht nur eine Frage der Zeit, aber da, wo es jetzt eben noch um die Zeitgeschichte geht, ist ein wichtiger Punkt. Wir haben auch noch Zeitzeugen. Es geht hier nicht nur um Geschichte, es geht auch um Gedenken, es geht um würdigen Umgang mit der Geschichte. Und da bietet sich eben dieser spielerische Zugang erstmal noch nicht an.
Rainer.
Ich da zum Thema gleich aktuell was sagen kann, spielerischer Umgang. Wir haben ja jetzt im Themenjahr 6.000 Jugendliche, die mit ihrem Smartphone Filme drehen zu dem Thema, was bedeutet Vielfalt, den Wert der Vielfalt und damit auch der Freiheit. Dann diesen Transfer zu schaffen von der Nazi-Zeit, was da verboten war, was das wäre, wenn es heute ist. Das ist ja was wir erreichen müssen im Sinne auch des pädagogischen Lehrauftrages. Und wenn da über Facebook innerhalb von 6 Wochen 6.000 junge Menschen sich gemüßigt fühlen, dazu Filme zu liefern, die man übrigens am 10. November ab 18 Uhr am Brandenburger Tor sehen kann, in der Abschlussveranstaltung des Themenjahres, dann zeigt es ja, was da an Möglichkeiten ist, wenn man auch die Mittel, also was früher ein Bleistift war, ist ja heute Smartphone, die Mittel, die heute den Jugendlichen zu Gebote stehen, mit denen sie umgehen und wo sie wirklich ganz tolle Filme dazu gedreht haben.
Dazu direkt Herr von Boris.
Also ich würde vorschlagen, dass wir versuchen, doch noch genauer zu unterscheiden. Projekt Lernen, das Gegenwart und Vergangenheit vergleicht, ist noch etwas ganz vorwiegend Kognitives, auch wenn es dabei dann eben zu Schülerprodukten führt und kann, glaube ich, überhaupt hier nicht als zugleich attraktiv und problematisch gekennzeichnet werden, was ja zurzeit unser Problem ist an einer anderen Stelle. Aber bei Reenactment wird das dann sehr schnell anders. Und dieses spielerisch Lernen, also mit allen Sinnen lernen, ästhetisch lernen, hatte ich eben vergessen in der Liste, das ist natürlich etwas, was immer wieder versucht worden ist, auch zum Teil funktioniert hat. Ich erinnere mich in Hamburg, in unserem Museum für Hamburgische Geschichte, da wurde der Bombenkrieg so nachgespielt, dass man eben in den Luftschutzkeller geriet und da lief dann die Sirene und das war schon ganz eindrucksvoll für viele Leute und dicht daneben stand dann eben die Guillotine und so weiter und in diesem Stile. Also da ist es gelungen, obwohl es noch museal war, zugleich die Anahmung ein bisschen zu machen. Und trotzdem ist es nicht dasselbe. Es ist erstens nicht dasselbe mit dem reinen Nachspielen als Dungeon und Reenactment. und übrigens auch die schlechteren Living History Museen. Und zweitens, es ist letztlich etwas anderes, denn man war nicht dabei. Und natürlich bin ich auch der Meinung, dass die Gefängnisse und die Konzentrationslager in, wie das sehr viele der jugendlichen Museumsbesucher ja verlangen, zu verwandeln, das müsse alles viel realistischer sein und das müsste mit Figuren und Puppen und so weiter, das habe ich nun schon häufig von Jugendlichen gehört, dem sollten wir zweifellos noch nicht nachgeben.
Noch nicht.
Aber, ja, ja. Aber wir müssen immer neu über die Grenzen reden, wo der kognitive Gewinn die Illusionen noch überwiegt. Und wie lange wir es durchhalten können, zugleich zu sagen, das ist alles Konstruktion, oder ob es nicht viele naive Gemüter gibt, die das für Wirklichkeit halten und die sich auch für die Konstruktionen, wenn sie denn als Konstruktionen aufgedeckt würden, nicht mehr ernsthaft interessieren würden. Also wir kriegen schon auch ein Problem verschiedener kultureller Abstufungen in unserer Gesellschaft. Und das macht mir, muss ich sagen, beträchtliche Sorge. Aber dass die Geschichtswissenschaft und der traditionelle Geschichtsunterricht allenfalls noch als Hintergrund, von dem aus man dann später selber was Lebenspraktischeres, was tiefer in die Identität reingehendes betreiben kann, dass sie sozusagen nur Hintergrundphänomene noch sind, trotz des ungeheuren Ausbaus der Wissenschaft, Geschichtsunterricht wurde dafür abgebaut, das muss man, glaube ich, einfach zur Kenntnis nehmen.
Ich möchte mal ein paar Gedanken aufgreifen, der jetzt von mehreren hier auf dem Podium, zuerst von Frau Frank, aber auch dann von dir, Thomas, aufgegriffen worden ist, nämlich die wachsende Konkurrenz privater Geschichtsmuseen, kommerziell ausgerichteter Geschichtsmuseen. Während ich persönlich der Überzeugung bin, dass nach der Überarbeitung des DDR-Museums, dieses privaten DDR-Museums gegenüber oder unterhalb des Hotels gegenüber dem Dom, das jetzt eine sehr solide, im Blickpunkt auf die Darstellung von DDR-Geschichte, solide Darstellung von Alltag und Diktatur ist, höre ich insbesondere aus dem Bereich der professionellen, staatlich alimentierten Museumslandschaft und Gedenkstättenlandschaft weiterhin anhaltende Kritik, wo bei mir dann so ein bisschen der Verdacht aufkeimt, dass man sich einer Legitimationsproblematik bewusst ist, die aber natürlich nicht aussprechen möchte, dass auf der einen Seite ein privates Museum ist, das mit beträchtlichen Eintrittsgeldern wachsende Besucherzahlen sieht, auf der anderen Seite mit beträchtlichen öffentlichen Mitteln, beispielsweise die Sammlung Alltagskultur in der Kulturbrauerei jetzt ausgebaut wird, während die mit öffentlichen Mitteln ausgebaute Sammlung in Eisenhüttenstadt kurz vorm Aus steht, man sich dann die Frage stellen müsste die Staatsknete nicht eher dazu genutzt werden, private Museen zu beeinflussen, im Sinne auf Solidität der Inhalte, aber was die Wahl von Darstellungsformen, von Besucherorientierung betrifft, mit entsprechend freier Hand, um dann damit auch Geld zu verdienen, statt so eine Konkurrenzsituation weiterhin aufrechtzuerhalten. Ja, aber ich habe jetzt gerade den FDP-Hut auf, ne? Aber ich werde jetzt natürlich nicht ernsthaft sagen, wir brauchen kein Museum der Friedlichen Revolution in Berlin, weil Tom sucht euch doch eine Public-Private Partnership, irgendeinen Investor, und dann macht er das schön kommerziell und am Schluss fahrt ihr alle mit einem dicken Daimler zu unseren Veranstaltungen vor und grinst uns an. Also so einfach ist es ja leider nicht, es funktioniert ja sicherlich auch nicht mit allen Themen, aber inwieweit müsste man statt darüber zu lamentieren, dass viele dieser Museen nicht so richtig State of Art hinsichtlich der Inhalte oder der Messages sind, inwieweit müsste man da lockerer auf die zugehen und versuchen, gestaltend einzugreifen, aber eben diese private Museumslandschaft auch zu befördern? Denn wenn die Leute bereit sind, 8 oder 9 Euro zu bezahlen, warum sollen wir dann mit viel Geld ein Museum errichten, was auch kostenlos ist? Wer möchte was dazu sagen? Ja. Du schaust mich ganz entsetzt an.
Also unsere Museen hier in Berlin sind nicht kostenlos. Die kosten ja auch sehr viel. Also wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem Deutschen Historischen Museum, glaube ich, sind die jetzt in den Preisen ganz ähnlich. Man vergisst also ich persönlich finde die Ausstellung nicht besonders gelungen im privaten DDR-Museum. Würde jetzt aber auch nicht sagen, dass das zum Beispiel jetzt im Vergleich zum Deutschen Historischen Museum, einfach weil sie nebenan sind, die ist auch nicht gut zur DDR-Geschichte. Also kann man wirklich nicht sagen. Aber trotzdem sollte jetzt ja nicht von öffentlicher Seite dort eingegriffen werden. Ich glaube aber, dass immer bei der Finanzierungsfrage eben vergessen wird, dass das Deutsche Historische Museum eine unglaubliche Sammlung hat und die müssen sie finanzieren. Da, um diese Sachen muss sich halt das private DDR-Museum überhaupt gar keine Sorgen machen. Und dementsprechend, sie kaufen immer wieder oder sammeln immer wieder neue Objekte. Sie haben diesen Vorteil, dass sie sich überhaupt nicht irgendwelchen Museumsstandards verpflichtet sehen und dementsprechend kann man dort alles anfassen. Bedeutet natürlich nach einer gewissen Zeit ist das verbraucht, dann kauft man es eben nach. Das funktioniert allerdings auch nur bei Objekten, die noch in Hülle und Fülle vorhanden sind. Also es gibt einen Schwerpunkt auf den 80er Jahren dort in der Ausstellung, das wird nirgendwo thematisiert. Es ist natürlich nicht die DDR, die dort gezeigt wird und so weiter. Also müsste man, gibt es ja schon auch noch andere Punkte, aber der eine Punkt auf jeden Fall, es gibt offensichtlich eine enorme Nachfrage nach DDR-Geschichte und nach Alltagsgeschichte. Darauf ist dieses private Museum eingesprungen. Das haben öffentliche Träger verpasst, verpennt, verschlafen. Das ist total schade. Aber es gibt jetzt eben einen Anbieter dort und ich bin sehr gespannt, ob die Kulturbrauerei, wenn es das dann jetzt auch bald eröffnet wird, ob die da als Konkurrenten gegenhalten können. Bin ich mir nicht sicher.
Thomas, du, ich hab mir, der andere Thomas hat mir das verraten. Entschuldigung, Frau Frank. Unmittelbar dazu.
Ja, also genau, einfach weil Sie, also ich wollte an der Stelle nochmal einhaken, dass wir, also dass es unterschiedliche Formen von Vergangenheitsbetrachtung, glaube ich, nach wie vor gibt. Und das, was die Privaten momentan sehr gut tun, ist die Form, die man in der Regel in der wissenschaftlichen Diskussion Heritage nennt. Und es gibt eine, die wir zumindest kuratorisch und was die Kulturfunktionäre angeht in Deutschland sehr gut können. Das ist das, was die Wissenschaft in der Regel Heritage nennt. Also es sind zwei unterschiedliche Formen der Vergangenheitsbetrachtung, die sich gegenüberstehen. Vielleicht ganz kurz nur dazu, das History-Modell wäre eben eins, was mit diesen Originalen in den Vitrinen hinter Glas und mit viel Texten arbeitet. Also sehr fachwissenschaftlich, eben kuratorisch betrachtet. Die Original des Objekts, das authentisch ist, das echt ist und so weiter, ist da sehr wichtig und steht im Zentrum auch der Repräsentation. Und das andere Modell, was relativ jünger ist, ist eben das Heritage-Modell. Und das Heritage-Modell ist eines, was eben mit vielen Sinnen arbeitet, was tatsächlich keine Originale braucht. Das ist das Provokante daran. Das sagt nicht, dass es nicht irgendwie noch Originale irgendwo geben muss. Nur für die öffentliche Repräsentation in Gedenkstätten muss man vielleicht nicht unbedingt immer das Original zeigen. Und es ist eben eine Form, die sich dessen bewusst ist, dass es ganz unterschiedliche Geschichtskulturen gibt und auch ganz unterschiedliche soziale Schichten mit unterschiedlichen Bedürfnissen, wie man sich an sie wendet und ihnen Geschichte repräsentiert und versucht eben sehr viel taktil zu machen, eben mit körperlichen Erfahrungen, mit Riechen, mit sich irgendwo reinsetzen und so weiter und so fort. Und nur um ein Beispiel zu nehmen, wenn Sie jetzt ein Fluchtauto ausstellen wollen, ein Fluchtauto über die Mauer oder durch die Mauer hindurch, dann würde das History-Modell eben wirklich so tun, dass sie das nur anschauen können, drumherum gehen können vielleicht, aber dass sie es nicht berühren können. Und das Heritage-Modell, so wird das eben in dem DDR-Museum, was jetzt ja auch gerade schon angesprochen wurde, gemacht. Da können sie sich in das Fluchtauto reinsetzen. Da ist es der Trabi hier drüben am Museum, am Checkpoint Charlie, das von Frau Hildebrand. Da können sie sich auch in ein Fluchtauto hineinlegen. Natürlich sind die irgendwann verbraucht, aber man kann solche Dinge eben auch rekonstruieren, sodass sich neue Generationen dann wieder reinlegen können in das Fluchtauto. Und in der Regel ist es so, dass sie solche Erfahrungen, also wenn sie wirklich wissen, wie eng das in so einer Isetta war, wenn sie über die Grenze machen wollten, das vergessen sie eigentlich nicht. Also sie vergessen eher einen Text, das Kognitive eben, das ist zumindest bei den meisten sozialen Gruppen sehr schnell wieder weg, also die nicht bildungsbürgerlich geschult sind von klein auf. Aber die körperliche Erfahrung, die Enge und die Angst, die sie vielleicht auch empfunden haben, auch wenn ihnen natürlich ganz klar ist, dass das Opfer sich nochmal anders gefühlt hat, das werden sie so schnell nicht vergessen. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, das ärgert mich offen gestanden immer so ein bisschen bei der ganzen Diskussion um Living History und Reenactment, dass man immer sagt, also das als Totschlagargument verwendet, dass man sagt, die Leute können sich ja gar nicht so fühlen, wie sich so ein Flüchtling früher wirklich gefühlt hat. Das ist total richtig, aber ich glaube, dass die Leute auch nicht glauben, dass sie sich genauso fühlen, sondern es gibt immer noch einen großen Respekt natürlich davor, wie sich die Leute tatsächlich gefühlt haben mögen, aber es ist eine Form der Annäherung und eine, die viel, viel besser und inklusiver wirklich ist, als wenn man nur einen Text liest. Und wenn man schon Texte liest, dann liest man eben am allerliebsten Biografien, da hatten wir eben ja auch schon drüber gesprochen. Und nicht umsonst ist Anne Frank eines der wichtigsten Bücher über den Nationalsozialismus, also die Biografie von Anne Frank, weil es eben kein historisches Traktat ist. Also so viel vielleicht nochmal zu dem Thema, welche Formen der Vergangenheitsbetrachtung es gibt. Die öffentliche Hand ist wahnsinnig gut in History, die private Hand ist wahnsinnig gut in Heritage. Ich würde jetzt mit Herrn Mehlert nicht mitgehen und sagen, dass wir jetzt die ganzen Privaten einladen müssen, das für uns zu machen, sondern man kann ja auch, um mit Frau Zühnhoff eben zu sprechen, man kann ja auch versuchen, Leute so zu trainieren, dass später auch die öffentliche Hand in Heritage besser wird. Wir haben eine hervorragende Museumspädagogik in Deutschland. Zu jeder seriösen Ausstellung gibt es meist eine Ausstellung auch für Kinder. Machen Sie das wirklich mal, dass Sie sich so eine museumspädagogische Führung antun. Da haben Sie das ganze Heritage-Modell. Also für Kinder machen wir das, aber sobald wir Erwachsene haben, dann fangen wir an mit diesem alten History-Modell. Und das ist einfach, muss man wirklich sagen, hochgradig sozial exklusiv und auch kulturell exklusiv.
Stichwort Herr von Boris. Schnell ans Mikro.
Da würde ich doch gerne sagen, dass Sie elementar recht haben. Aber diese Art von nachvollziehen können und zugleich wissen, dass es denen natürlich noch sehr viel dreckiger gegangen ist und dass das nicht dasselbe ist, völlig klar. Das ist nur die eine Hälfte, weil die Strukturgeschichte ist viel abstrakter. Wir sind in gewisser Weise da an sehr wichtigen, sehr lebenspraktischen Stellen, aber wir sind in gewisser Weise da auch stets an Oberflächenstellen. Und Strukturgeschichte muss in die tiefen Strukturen rein und die sind sehr abstrakt. Das heißt, wir müssen zugleich lernen, den Pulsschlag oder Pendelschlag von Abstraktion und Rekonkretisierung, wie Wolfgang Hilligen das vor ungefähr 50 Jahren genannt hat. Das ist die über 50 Jahren. Das ist die Grundfigur des Lernens, ist Abstraktion und Rekonkretisierung. Und da mal jetzt dein Gehirnschmalz anzuwerfen, wie wir das in dem Felde hinkriegen, das schien mir interessant. Denn heute noch zu vernachlässigen, das, was Sie hier jetzt stark gemacht haben, wäre ausgesprochen töricht. Sich nur darauf zu verlassen, halte ich allerdings auch für etwas riskant. Und über Heritage wäre noch sehr viel mehr zu sagen. Der Missbrauch von Heritage ist katastrophal, weil er die Renationalisierung der Kulturen in einer fürchterlichen Weise befördert. Und hinterher wird dann eben Dutchness beigebracht. Und bei unseren Nachbarn ist längst Heritage ein zweites Unterrichtsfach. Und das nützt nicht, sondern schadet der Integration in diesen Gesellschaften, die ja auch Einwanderungsgesellschaften sind wie wir. Also das Allerwichtigste ist, dass History nicht erlaubt, dass Heritage abspringt, sondern dass History Heritage einschließt. Das ist mir überhaupt das allerwichtigste Ziel.
Darf ich da nur kurz einen Satz zu sagen? Also das wollte ich jetzt auch bitte nicht verstanden werden. Also da möchte ich es korrigieren, wenn dieser Eindruck erstanden ist, dass ich jetzt hier für Heritage plädiere. Das ist nicht der Fall. Ich halte das für zwei komplementäre, nicht zwei widerstreitende, sondern komplementäre Arten der Vergangenheitsbetrachtung. Und mein Wunsch wäre eine öffentliche Hand, die History pflegt. Also weil das ist auch ihre Aufgabe, die Originale zu pflegen und sie auch zu sichern, aber Heritage in der Repräsentation von Geschichte viel, viel besser kann, als sie das zurzeit kann, integriert, ja, genau.
Thomas, das war zwar fast schon ein Schlusswort, aber du wolltest in der
Wunderbar, da kann Kontext. Ich gar nicht mehr so richtig einhaken, weil sozusagen der Konsens schon gestiftet ist. Ich würde Ihnen beiden da völlig zustimmen. Es geht eben um diese reflexive Geschichtskultur, die Geschichte als etwas Gemachtes und die gerade die Fahrt im Flucht-Isetta als etwas Gemachtes zeigt, die dann diese Erfahrung ermöglicht, aber gleichzeitig die Distanzierung, die persönliche Distanzierung und Abstraktion, um dann eben auch zu verstehen, was DDR bedeutet. Denn wenn ich in so einem Fluchtauto gesessen habe, habe ich noch lange nicht verstanden, wie die SED-Diktatur funktioniert. Also das sind die beiden Dinge, die dann zusammengebracht werden müssen.
Was für ein wunderbarer Ausklang dieses Podiumsgesprächs. Ich flüsterte gerade mit Irmgard Zündorf, ob sie noch was ergänzen möchte und sie flüsterte zurück. Nein, sie hat recht, das war doch prima. Ein Plädoyer, History und Heritage auch in der öffentlichen Hand miteinander zu verknüpfen und auf produktive Weise Ausstellungen und Museumsarbeit so zu gestalten, dass es junge Menschen anspricht und nicht einen elitären Charakter hat. Weil die Menschen, die Lust haben, sich lange Texte durchzulesen und allein auf Unikate zu blicken, geht zurück. Man will offensichtlich hier noch mehr die Möglichkeit zu fühlen und zu spüren und ein Stück weit zu empfinden, auch wenn man es nie ganz nachempfinden kann. Thomas, du schaust mich schon so lauernd an. Ich öffne jetzt ins Publikum zu einer generellen Debatte, aber ich schlage vor, dass bevor jetzt praktisch angeknüpft wird auf die Diskussion am späten Vormittag, frühen Nachmittag, jetzt erstmal unmittelbar Bezug zu nehmen auf das Podium hier. Und bevor wir das tun, erstmal mein Dank an die Diskutanten hier. Herr Schröder.
Ich kann mich kurz fassen. Ich wollte nur richtigstellen, dass der Beirat sich nicht für das Konzept Campus der Demokratie ausgesprochen hat und dass mit einer Ausnahme der Name kritisiert worden ist. Ausgesprochen haben wir uns dafür, was ich in meinem Referat auch gesagt habe, dass Teile der Behörde, vor allen Dingen, wenn sie Kosten sparen, sehr gut dort untergebracht werden sollten. Das ist der Beschluss, aber das Protokoll ist geschlossen und ich darf aus dem nicht vortragen.
Meine Autorität als Moderator ist heute nicht so autoritär, wie ich mir das manchmal wünsche. Aber gibt es noch Anmerkungen zum Podiumsgespräch, was wir jetzt gerade geführt haben, bevor wir dann nochmal allgemein
Daniela Münkel, Forschungsabteilung Stasi-Unterlagenbehörde. Ich würde gern noch mal zum Anfang dieser Podiumsdiskussion zurückkommen. Es ging ja am Schluss vor allen Dingen um museale Vermittlung. Aber ich würde gerne noch mal auf einen Punkt, das ist ja nur ein Aspekt, die Vermittlung in Schulen ist der andere und aber auch die Vermittlung in Universitäten. Und Herr Groß-Bölting, Sie haben ja darauf angesprochen, dass das kaum noch stattfindet. Die Gründe, die Sie dafür genannt haben, fand ich nicht überzeugend. Ich habe aber ehrlich gesagt auch keine Erklärung. Es werden vielfältige Gründe sein und natürlich auch, es hängt auch damit zusammen, dass die Geschichtswissenschaft ja inzwischen Moden unterliegt, die manchmal ein Vierteljahr halten. Aber ich habe die Erfahrung gemacht an der Universität, wenn man diese Themen anbietet, werden sie auch wahrgenommen. Das Problem liegt darin, dass sie nicht angeboten werden. Und ich denke, daran sollte gearbeitet werden in Zukunft.
Vielen Dank, Daniela. Jetzt will Roland wahrscheinlich direkt auf Richard Schröder antworten.
Ja, ich will, bloß damit es keine Missverständnisse gibt, Herr Schröder hat natürlich vollkommen recht. Ich weiß nicht, was ich wortwörtlich gesagt habe, aber es ist so, dass der Beirat dem Umzug sozusagen innerhalb von Berlin die verschiedenen Standorte hier zusammenzulegen zugestimmt hat. Alles andere hat der Beirat in dem Sinne sehr interessant, kontrovers auch diskutiert über den Namen, aber da gab es gar keinen Beschluss. Es wurde nur über diesen Umzug beschlossen und da hat Herr Schröder vollkommen recht.
Danke dir. Direkt zu Daniela Münkel.
Frau Münkel, eben kurz eine Bemerkung machen, ohne wirklich eine Antwort auf Ihre Anregungen geben zu können. Ich glaube, dass wir gar nicht ganz konkrete Antworten darauf geben können, warum dieses Desinteresse da ist, sondern ich glaube, dass uns genau dieses Beispiel davor warnen sollte, dass wir nicht in ritualisierte Formen der Geschichtsauseinandersetzung verfallen. Also wenn wir unsere Podien heute hier so anschauen, dann sind das eben, ich kann das jetzt sagen, weil ich mittlerweile auch ergraue, dann sind das sozusagen Geschichtsdinosaurier in gewisser Weise die. Und da wäre das private DDR-Museum das eine Beispiel, da wäre dieser Er ist wieder da, Klamauk, das andere Beispiel, die sozusagen von anderen Formen der Geschichtsvermittlung vielleicht auch einfach überholt, überrollt, unterspült werden. Und ich glaube, sowohl was die Forschung betrifft, wie auch andere Vermittlungsformate, müssen wir darauf aufpassen, dass wir nicht zu einem Generationenprojekt werden, was sozusagen in vielen anderen Bevölkerungsgruppen, was in jüngeren Generationen, keinen Widerhall mehr findet.
Ich kann mich auch kurz fassen. Die Vermischung der beiden Geschichtsmodelle hat sicherlich dort ihre Grenzen, obwohl sie in vielen Fällen attraktiv sein kann, wo es um den grausamsten Völkermord der Weltgeschichte geht. Also da, dass man dann dort Figuren hinstellt. Also wenn ich solch eine Erinnerungsstätte besucht habe, dann sind mir regelmäßig die Tränen gekommen anschließend. Und ich glaube, diesen Eindruck, das wird vielen so gehen, den sollte man dann auch bestehen lassen in dieser Form. Es ist heute sehr viel gesagt worden über den Stellenwert der Geschichte. Wie können wir ihn mehr in die Jugend hineintragen? Das nächste Jahr haben wir die Chance. Das europäische Jahr der Zeitgeschichte, da wollte ich nur noch mal dran erinnern, das muss man dann nur richtig dann pflegen und aufstellen. Dankeschön.
Vielen Dank. Rainer, du hast noch eine Wort.
Ja, ich kann da eigentlich anschließen. Hier ist vorhin gesagt worden, dass die jungen Leute am besten so Rekonstruktionen und fertige Sachen haben wollen. Diesen Eindruck kann ich aus der Berliner Praxis nicht bestätigen. Im Gegenteil. Die Jugendlichen gehen nach unseren Erfahrungen, das ist die Erfahrung der Bernauer Straße, das ist die Erfahrung von Sachsenhausen, gehen lieber auf Suche nach authentischen Spuren und sind sehr misstrauisch gegenüber Fakes, weil sie den Eindruck haben, da wird uns irgendwas vorgemacht, was sie ja gewöhnt sind aus den Computerspielen und aus der Welt, in der sie sich sonst bewegen. Und sie verlangen eigentlich von einem authentischen Ort, dass der Stein auch der echte Stein ist. Und wir haben Modelle von Unterrichtsmodellen und Führungen, wo genau diese Punkte auf das höchste Interesse der jungen Leute treffen. Die Anhänger der Dinge, die hier angesprochen sind, sind übrigens die Zeitzeugen. Die wollen eine 1:1 Rekonstruktion ihrer Erlebniswelt, weil sie das Original kennen und das jetzt den anderen zeigen wollen. Aber das ist nicht die Erwartung der jungen Leute.
Ich habe jetzt noch eine Wortmeldung. Gibt es weitere Wortmeldungen? Wir öffnen das jetzt praktisch auf die Gesamtdebatte des heutigen Tages.
Benno Fischer, wenn ich die Diskussion richtig verstanden habe, dann ist das durchaus ja die Frage nach der Suche nach Identität. Und die erste Frage, die ich in die Runde hinein hätte, ist, wie erklären Sie sich diese verstärkte Suche nach Identität, gerade auch bei jüngeren Leuten und damit verbunden auch, wenn ich die Frage von Identität thematisiere und Bezugsobjekte formuliere von Identität, dann spielt, glaube ich, die Rolle der Person eine zentrale Rolle. Wie ließe sich in dem Zusammenhang über die Person Geschichtsvermittlung, sprich die Rolle des Geschichtslehrers, noch deutlicher formulieren in der Ausbildung oder herausbilden in der Ausbildung als bisher geschehen?
Vielen Dank, Benno Fischer. Eine ganz konkrete Frage. Ich sehe auch keine Frage im Publikum momentan. Doch, Tom schaut so fragend. Wer möchte von Ihnen sich direkt dazu äußern? Herr von Boris.
Ja. Ja, also ich würde gerne am Anfang noch mal sagen, dass die Bedürfnisse von verschiedenen Gruppen aus verschiedenen Schichten in verschiedenen Altersklassen, auch aus verschiedenen kulturellen Herkünften außerordentlich verschieden sein kann. Und dass ich deswegen mit Ihrer Globalzuschreibung noch meine Probleme habe. Natürlich haben wir Jugendliche, die in Projekten wunderbar rekonstruieren und Geschichten schreiben und Geschichten erzählen. Nur, das ist mit Sicherheit nicht die Mehrheit. Ich war 30 Jahre in der zentralen Jury des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten, wo die in forschendem Lernen also auch wirklich Narrationen erstellt haben und so weiter. Das ist nun wirklich ein Feld, wo ich mich sehr gut auskenne, aber das sind Promillebereiche der Jugendlichen. Und daneben haben wir eben die seltenen Hauptschulklassen. Also jede zweite Gymnasialklasse geht in eine KZ-Gedenkstätte, aber nicht mal jede zehnte Hauptschulklasse. Das ist die Situation. Und die fordern dann, dass dort eben das alles sehr viel realistischer sein muss. Nicht alle, klar. Also das finde ich sehr viel komplizierter. Wenn wir zu der Suche nach der Identität kommen, dann finde ich, es musste auch das deutlich unterschieden werden und es müsste zunächst mal die Struktur solcher Identitäten aufgezeigt werden, denn Identifikation ist ja nicht die einzige Form von Identitätsbildung, sondern es kann auch Abgrenzungen, es kann auch Differenzierungen geben. Und ob das wirklich heute stärker ist als früher, das möchte ich sehr bezweifeln. Also was ist das grundlegende Bedürfnis? Ist Anerkennung, ist geschätzt werden. Und da ist zunächst einmal ein dickes Problem drin, wenn man denn aus einer Tradition der Schuldigen stammt. Und leicht kann es den Jugendlichen in den neuen Bundesländern passieren, dass ihnen durch die Art der öffentlichen Debatte und durch die völlig überflüssig überzogene Asymmetrie, ist ja niemand drauf eingegangen, aber ich halte daran fest, dass ich das für einen der größten Fehler halte in diesem ganzen Feld. Das Viel ist wirklich asymmetrisch, es hat sich bis zu mir sogar auch rumgesprochen, aber wir vergrößern das künstlich, dass das für die eher eine Belastung wird und dass man sich dieser Belastung ja übrigens auch was den NS betrifft entzogen hat, das wissen wir inzwischen sehr genau, durch eine radikale, aber verlogene Trennung von System und Familie. Der NS war böse, grundböse, das Böseste auf der Welt, aber an ihm waren Schuld 1 bis 10 Personen, von denen mehreren mit H anfangen. Aber meine eigene Familie hat Juden geholfen. Das glauben so rund 40-90%. Das ist natürlich vollkommen historisch verfälscht. Nur so wird Geschichtsbewusstsein gebildet.
die Vermutung, dass alle historischen Lernprozesse richtig und produktiv wären, ist völlig falsch. Sehr viele der historischen Lernprozesse sind grundfalsch. Und der ganze Nationalsozialismus war auch ein Lernprozess, nämlich ein Nicht-Lernprozess aus dem Ersten Weltkrieg. Heute Morgen ist ja schon mal in der Richtung ein bisschen gesucht worden. Das macht die Sache so außerordentlich schwierig. Und Entschuldigung, wenn darin die kognitiven Kontrollmechanismen aus gutem Grund zwar nicht zurückgefahren werden, aber nicht mehr so im Vordergrund stehen, dann ist Geschichtslernen möglicherweise zwar wirksamer, aber deswegen noch lange nicht produktiv humaner in der Zukunft. Die Rolle des Geschichtslehrers, da wäre erstmal zu klären, dass die Zeit der bedingungslosen Quellenorientierung als didaktische Monokultur hoffentlich demnächst abgelaufen ist und dass uns klar wird, dass viel wichtiger ist, die Deutungen und die Orientierungsangebote, die Botschaften miteinander zu vergleichen und kritisch vorwärts und rückwärts zu wenden und darauf zu prüfen, wes Geistes Kind sie sind, als zu glauben, dass man schon gar auch mit der sehr schmalen Quellenauswahl der vorzusortierenden durch die Schulbuchverlage, es dürfen natürlich nur Quellen der richtigen Seiten sein, Multiperspektivität ist ja nicht mehr in und so weiter, außerdem haben wir sowieso keine Zeit dafür. Das ist eine ganz schwierige Sache, da kann es wohl wirklich nicht weitergehen wie bisher. Zweitens, Lehrer müssten in mehreren Rollen auftreten und müssten das auch deutlich zeigen, indem sie sagen, welche Hüte sie jeweils gerade tragen.
Herr von Boris, jetzt machen Sie aber einen großen Fehler. Jetzt verraten Sie schon die Kernthesen Ihres Aufsatzes, den alle Leute in Ihrer Mappe haben. Sprich, ich möchte meine Moderatorenrolle nutzen, Sie ein bisschen zu bremsen.
Ich kann das abbrechen an dieser Stelle, nur dann kann ich die Frage nicht besonders gut beantworten, sondern kann auf meinen Aufsatz verweisen. Abkürzen. Dazu bin ich gerne bereit.
Okay, abkürzen.
Also die Lehrer müssen zugleich authentisch sein und das heißt, dass sie auch Stellung nehmen dürfen, das hieß zeitweilig dann Parteinahme, und sie dürfen nicht parteilich sein und sie dürfen nicht gegen den Beutelsbacher Konsens verstoßen, das heißt, sie dürfen nicht übermächtigen, sei es emotional, was übrigens ein Riesenproblem ist, die Lehrer dürfen nicht übermächtigen. Die Gedenkstätte als Konstrukteur darf es auch nicht. Aber das, was man dort zu sehen kriegt, das darf es. Das ist verhältnismäßig kompliziert. Da muss man wirklich in die Details reingehen. Also der Lehrer darf nicht übermächtigen, weder durch seine Notengebung, noch durch Emotionen, noch durch seinen Informationsvorsprung. Das ist schon gar nicht so einfach. Und er muss fair moderieren eine Auseinandersetzung. Er muss ein vielfältiges Material, wahrscheinlich häufiger Darstellungen als Quellen, ins Spiel bringen, die Gruppe darüber diskutieren lassen. Es muss nicht bei allen dasselbe gelernt werden. Das ist eine verheerende Vorstellung. Hinterher sollten über Geschichte alle dasselbe gelernt haben. Wir leben in einer pluralen Gesellschaft, die Identitätskonkretheit von Historien muss ernst genommen werden, dass nicht nur zwischen den Immis und den Wessis, sondern auch den Wessis und den Ossis und wem sonst auch immer. Diese verschiedenen Hüte müssen Lehrer auseinanderkriegen. Hoffentlich kriegen sie das auch in der Fachwissenschaft beigebracht. Die Fachdidaktik alleine schafft das sicher nicht.
Vielen Dank. Ich habe als Moderator nur zwei Aufgaben. Einmal allen auf dem Podium ungefähr die gleiche Gesprächszeit zu geben und zum anderen die Veranstaltung pünktlich zu beenden. Wir haben noch eine Viertelstunde und ich habe drei Wortmeldungen, die jetzt alle nacheinander drankommen, mit der herzlichen Bitte, es knapp zu fassen. Und ganz am Schluss, nachdem dann nochmal das Podium zu Wort kam, wird Thomas Krüger als Veranstalter nochmal das Wort an Sie richten. Jetzt aber erst Tom, dann Thomas und Markus.
Ja, ich wollte nochmal auf das Podium von heute Vormittag zurückkommen und die Anmerkung der MFS-fixierten Betrachtung auf die DDR und damit verbunden das Problem, dass viele Leute sich in dem Rückblick auf die DDR da nicht wiederfinden. Lösungsvorschläge sind, denn man sollte also den Alltag mehr in den Fokus nehmen. Ich glaube nicht, dass dieser Lösungsvorschlag dabei irgendetwas bessert, denn den Alltag mehr in den Fokus nehmen heißt also auch, den Alltag in der Diktatur in den Fokus nehmen. Und ich glaube, viele Leute sind ganz zufrieden, dass der Fokus auf dem MFS war und nicht auf ihrem Alltag und ihrem persönlichen Verhalten. Und das ist auch mit einem Grund, dass beispielsweise das von Medien und von anderen sehr gerne angenommen wird, dass man also auf ein IM zeigt. Das ist also das Problem, was ich da bei den Ostdeutschen sehe. Bei den Westdeutschen, denke ich, gibt es auch ein Problem. Also die haben bestenfalls weggeguckt, die Masse der Westdeutschen, was die DDR betraf. Also mal, um das mal an einem besonderen Beispiel verständlich zu machen, wenn man sich dann mit Westdeutschen über ihre persönliche Erinnerung, also mit Zeitzeugen an die DDR unterhält, dann kommt ganz fix ihr Erlebnis beim Grenzübergang. Und da muss man dann ganz schön stillsitzen und das dann sich anhören, wie das dann so eine Stunde ausgewalzt erzählt wird. Das ist ihre ganz persönliche Erinnerung an die DDR. Darüber hinaus geht es nicht. Also auch von dieser Seite ist sozusagen das auch ein ganz beruhigendes Polster, wenn man mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen kann. Also das Problem muss irgendwie anders angefasst werden.
Danke für die Intervention, Thomas.
Ja, ich kann da eigentlich anknüpfen. Im Grunde genommen stellt sich eigentlich die Frage, wenn wir mit diesem ganzen Thema umgehen, zum einen immer im Blick zu behalten, was der Fall war, und auf der anderen Seite schon sowas wie eine Pluralisierung der Perspektiven etablieren. Und das heißt natürlich in letzter Konsequenz, wenn Geschichte eine Verhandlung von Gegenwart ist, also eine Konstruktion, ist, dass man auch die Gegenwart irgendwie in den Blick bekommen muss. Und wenn, wie in Ihrem Bundesland, Herr von Borries, die Hälfte Immis in die erste Klasse gehen, ja, dann stellt sich natürlich die Frage, ob wir mit dieser riesigen Infrastruktur an Erinnerungsorten, die fast alle von den nationalen Narrativen der jeweiligen Diktaturerfahrung ausgehen, nicht in eine Infrastruktur investieren, die den Zukunftsherausforderungen von Verhandlungen von Geschichte in der Gegenwart überhaupt nicht mehr gerecht wird. Was haben wir da eigentlich sozusagen auf der einen Seite mit diesen Einrichtungen zu machen, beziehungsweise welche Infrastruktur brauchen wir für eine offenere, globale, hybridere Gesellschaft, um Geschichtsunterricht wirklich als virulentes Fach noch im Kanon des Unterrichts zu verankern?
Vielen Dank. Markus?
Wir haben jetzt ein weites Feld beackert. Ich komme auch noch mal auf den Vormittag zurück. Wenn es um den Namen geht, der hier diskutiert worden ist, Campus der Demokratie, würde ich eher sagen, Berlin ist ein solcher. Und das zeigt sich in der ganzen Diskussion mit den verschiedenen Perspektiven. Dies auf einen solchen Ort zu begrenzen, ist hochproblematisch, wie eben auch gesagt wurde, der auch der Beirat in großer Einhelligkeit diese Einschätzung geteilt hat. Ich würde zum Zweiten aber auch nochmal auf die Diskussion gerne kommen in Bezug auf die Frage Darstellung von Opposition und Widerstand in der Normannenstraße. Ich glaube, dass man einen solchen Weg gehen kann, wenn man keinen besseren findet, weil ich will, dass die Ausstellung steht und nicht, dass sie nicht steht. Dann sollte man aber so klar sagen, dies ist ein letzter Kompromiss, damit sie überhaupt stehen kann. Und man soll sich aber, wie ich glaube, nicht in die Tasche lügen, dass es ein besonders guter Ort ist. Ich glaube nämlich wirklich, dass dies kein besonders guter Ort ist. Ich würde sie mir wünschen, auf dem Kollwitzplatz oder auf dem Helmholtzplatz, da wo vieles von dem und dem Umfeld, wo vieles von dem, was da dargestellt wird, stattgefunden hat. Dort als Freiluftausstellung, aber wir wissen, dass es da wahrscheinlich keine Akzeptanz gibt von den Stadtbezirken, weil dieses Thema als öffentliches in dieser Weise nicht Akzeptanz nicht hat. Also ich wollte hier nochmal differenzieren. Ich bin dafür, ehe sie gar nicht steht, dass sie dort steht. Aber ich muss sagen, dies dann zu einem Konzept zu machen, dass es besonders wichtig sei, es mit der Stasi zusammenzubringen, halte ich für eine völlig falsche Darstellung. Und dann müssten wir sehr genau nochmal nach überlegen in der Zukunft, wo und in welcher Weise Opposition und Widerstand in einer Diktatur über Jahrzehnte. Und denn darum muss es natürlich letztlich gehen und nicht nur über die 80er Jahre, wenn man über diese Fragen nachdenken sollte. Diese Differenzierung wollte ich dann doch nochmal zum Schluss bringen. Vielen Dank.
Sind noch Fragen offen? Es waren ja vor allen Dingen auch Statements. Thomas, ich habe dich vorhin nicht antworten lassen. Du hast noch was was du thematisieren wolltest.
Ich bin mir nicht sicher, auf was du anspielst.
Als Herr von Boris zuletzt nochmal zu Wort gekommen war, hatte ich den Eindruck, du wolltest nochmal schnell etwas ergänzen, aber das scheint offenbar nicht der Fall zu sein. Aber Frau Frank meldet sich hier zu Wort. Das ist jetzt quasi die etwas stolpernde Schlussrunde, wo jeder darf, aber nicht jeder muss. Frau Frank.
Okay, in Ordnung. Also ich wollte nochmal auf zwei Punkte eingehen, die jetzt angesprochen worden sind. Einmal eben der verstärkte Trend zu Identität oder Identitätssuche und der Punkt, den Herr Krüger gerade nochmal angesprochen hatte mit den Infrastrukturen. Also ich glaube, ich würde jetzt nicht von dem Trend zu Identität oder Suche nach Identität sprechen, da würde ich auch Herrn Boris wieder zustimmen. Es war vermutlich immer so, wir haben nur eine andere Art, denke ich, momentan nach Identität oder Authentizität zu suchen. Und ich bin ja Stadtsoziologin, ich beobachte einen starken Trend zu Orten. Nicht nur zu Städten, also Städte sind auch größer als ein Ort, also mit anderen Worten, eine Stadt hat viele Orte. Und was wir in der letzten Zeit beobachten können, ist, dass Menschen verstärkt sich für ihren eigenen lokalen Nahbereich interessieren und dort sich eben für die Geschichte von Orten interessieren. Und das ist, glaube ich, ein Potenzial, was man auch sehr gut nutzen kann, weil die Menschen, glaube ich, weit durch alle sozialen Schichten und Kulturen inzwischen begriffen haben, dass Geschichte immer vielschichtig ist. Also in dem Moment, wo wir immer mehr Leuten auch das Recht verleihen zu sprechen, den Zeitzeugen das Recht verleihen zu sprechen und Geschichte auch zu erzählen oder den Minderheiten, die ich vorhin erwähnt habe, die immer mehr auch Gedenkstätten im öffentlichen Raum durchsetzen können, haben die Leute in diesem Zusammenhang begriffen, Geschichte ist immer vielschichtig. Und Geschichte wird in der Regel an den Orten erzählt, die von ihr erzählen können, weil es dort eben zum Beispiel Relikte gibt dieser Geschichte. Oder aber man kann recherchieren und kann dann irgendwie sagen, an dem Ort lebte so und so und kann versuchen, sich eben über Biografien einem bestimmten Ort zu nähern. Das ist das, was wir, glaube ich, gerade finden. Die Vielschichtigkeit von Geschichte ist Konsens inzwischen. Und da alle wissen, dass es einen Kampf um Deutungshoheit gibt und dass es einen Kampf gibt um Orte, also wer sich an einem Ort durchsetzen kann, welche Geschichte an einem Ort erzählt wird, ist eine Frage von Macht. Deshalb gibt es eben immer mehr Menschen, die versuchen, auch das zu suchen, was noch nicht erzählt wird. Wir haben eben in den Social Media haben wir mit verschiedenen Apps haben wir solche Dinge, die wir beobachten können. Wir haben eine verstärkte Diskussion über die sogenannte urbane Allmende, also über die Urban Commons, dass Leute sagen, eben sowas wie Geschichte, sowas wie, also auch Recherche darf nicht etwas sein, was in den Händen von Professionellen ist, die eben eine bestimmte Ausbildung gemacht haben müssen, um eben recherchieren zu dürfen, sondern wir wollen alle mitrecherchieren. Und ich glaube, dieses Potenzial, was momentan da ist, das müsste man unbedingt nutzen und wir sollten die Orte dafür nehmen, es zu nutzen.
Vielen Dank. Jeder noch ein kurzes Statement, Herr Mark, aber kurz.
Diesmal ganz kurz. Erstens, Krüger, vielen Dank. Ich hoffe, es bleibt bei dieser Einsicht, auch institutionell, die Sie gerade hier vorgetragen haben. Ich würde an einer Stelle Sie ein klein bisschen bremsen wollen. Natürlich ist es ein Machtkampf und natürlich ist es ein Kampf um Deutungshoheit. Aber als Wissenschaftler und im Sinne der Integration von Gesellschaft müssen wir auch Wert darauf legen, dass es argumentativ und inklusiv zugeht. So inklusiv wie eben möglich und dass die Kompatibilitätsprüfungen stattfinden. Ansonsten haben Sie natürlich völlig recht.
Ich würde mich dieser Vision von Geschichte, Geschichtsaneignung ebenfalls gerne anschließen und würde sozusagen nochmal den Appell an uns, die wir ja im Bereich des Geschichts, des History-Business irgendwie alle engagiert sind, richten, dass wir eben aufpassen müssen, dass wir diese lebendige und produktive Aneignung von Geschichte nicht durch unsere ritualisierten Formen des stark politisierten, des stark instrumentellen Umgangs mit Geschichte eher behindern, also die Lust daran eher ersticken, als dass wir zu genau so etwas ermutigen. Also es scheint ja doch auf verschiedenen Ebenen ein starkes Bedürfnis nach dem Umgang mit Geschichte zu geben. Und mein Denkanstoß wäre im Prinzip zu überlegen, inwieweit wir mit unseren Formen von Geschichte zu handeln und Geschichtspolitik zu betreiben, diese Lust an der Entdeckung, diese Neugierde eben eher befördern oder doch eher behindern.
Ja, zum einen vielleicht zu den Orten ganz kurz. Also es müssen ja nicht alles historische Orte sein. Sie werden ja auch ganz neu kreiert, diese Orte. Also wenn man jetzt auch einfach hier in Berlin an das Denkmal jetzt zum Beispiel für die Sinti und Roma oder Ähnliches denkt. Dann die Deutungshoheit, klar, haben wir schon lange nicht mehr. Die ist irgendwie verteilt, die ist, liegt wahrscheinlich bei den Medien, aber da eben von meiner Seite der Anspruch oder die Aufforderung, dass sich Historiker da stärker mit einbinden und eben versuchen, dort auch Einfluss zu nehmen. Und genauso auch Einfluss im Bereich der Geschichtspolitik, also die ich auch gar nicht so negativ besetzt sehe.
Vielen Dank für die Schlussstatements. Bevor ich jetzt an Thomas Krüger fürs Schlusswort abgebe, ein einziger Diskussionsbeitrag meinerseits. Ist ja heute bei, oder eine kurze Anmerkung meinerseits, wurde ja viel diskutiert, wo das Herzblut auch mit zusammenhängt. Die ganze Debatte, die heute den späten Vormittag und den frühen Nachmittag geprägt hatte, verstellt so ein bisschen den Blick darauf, dass es zum einen darum geht, wie sieht die Zukunft des BSTU aus, der Behörde BSTU. Jetzt wird momentan ganz viel über die Frage, wie ist das Label des historischen Ortes diskutiert. Damit scheint die Debatte über die Institution als solche scheinbar schon abgeschlossen zu sein. Und was die Havemann-Gesellschaft betrifft, muss man aufpassen, dass das Aufstellen einer Open-Air-Ausstellung nicht die eigentliche Herausforderung völlig überdeckt, nämlich eine Institutionalisierung der Einrichtung. Ja, das verdient mehr als nur einen Applaus, nämlich Institutionalisierung der Einrichtung, die nicht gesichert ist und die aber unter Umständen in der jetzt gewählten Konstellation zu einem noch größeren Problem wird. Denn jetzt heißt es natürlich immer, die Zukunft der Havemann-Gesellschaft im Campus der Demokratie hängt natürlich davon ab, dass der Campus der Demokratie entwickelt wird. Und wenn jetzt unter Umständen kurzfristig eine Ausstellung von vor 4 Jahren neu aufgelegt wird, besteht natürlich auch die Gefahr, dass damit ja sagen, jetzt sind wir alle zufrieden, die steht da jetzt auf Dauer. Was mit der Havemann-Gesellschaft und ihrem Archiv passieren wird, das können wir jetzt nicht klären, das muss die Zukunft sagen. Das war der Missbrauch meiner Moderatorenkompetenz, aber irgendwo möchte man die auch mal nutzen. Thomas, du hast das Schlusswort dieser Veranstaltung.
Ja, meine Damen und Herren, ich möchte mich sehr herzlich bedanken dafür, dass Sie so geduldig dieser spannenden Diskussion bzw. Diskussionen gefolgt sind. Wir haben einen großen Bogen aufgespannt von konkreten Diskussionen über die Veröffentlichung der aktuellen APUZ bis hin zu dem, ja, wenn man so will, geschichtsdidaktischen oder Rezeptionsdiskurs, wie eigentlich Geschichte heute rezipiert wird. Wer, ist ja eben schon angeklungen, wer über Geschichte nachdenkt, verhandelt eben immer zugleich Gegenwart. Das ist eine große Herausforderung für die politische Bildung. Dazu hat es mit Fug und Recht über die letzten Jahrzehnte Standards gegeben, die entwickelt worden sind, die sich in diesem berühmten Beutelsbacher Konsens zusammenfassen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Virulenz dessen, was Geschichtsrezeption betreffen, weiter im Blick behalten. Dazu ist natürlich Berlin als Stadt geradezu eine Fundgrube, eine paradiesische Fundgrube. Auf der anderen Seite dürfen wir uns den Blick nicht verstellen vor den Herausforderungen durch Globalisierung, durch mehr Hybridität innerhalb der Gesellschaft, wie wir das in der Zukunft betreiben wollen. Historisch-politische Bildung. Das ist, glaube ich, eine enorme Herausforderung. Vielleicht gehen Sie mit dem einen oder anderen Anstoß aus dieser Diskussion wieder in Ihre Institution, in Ihre Einrichtung, in Ihre Forschungsschwerpunkte oder in Ihr Studium zurück. Ich wünsche Ihnen dabei einen guten, angenehmen, reflektierenden Heimweg. Kommen Sie wieder zu den nächsten Veranstaltungen, lesen Sie unsere APUZ, bleiben Sie uns weiter gewogen und verfolgen Sie, wie die Diskussion konkret um die hier verhandelten Gegenstände weitergeht. Alles Gute. Applaus